PPR, Superflex, Titan Premium. Chris Olave oder Sky Moore?
Mal den, mal den anderen.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir? Alles gut?
Ja, auf jeden Fall von einem wilden Wochenende erholt und wieder bereit zur Aufnahme.
Sehr gut, ja, ich habe sie gesehen. Ich habe natürlich auch Werder verfolgt. Das war ein Reinfall am Wochenende. 2-1 Führung verspielt, das tut weh. Da habe ich euch schon quasi die Meisterschale hochhiefen sehen und dann kam hier die Wende noch zum Schlechten. Wie ist die Stimmungslage an der Front? Wie optimistisch bist du noch vor den letzten zwei Spielen?
Ja, es kann alles passieren, ne? Ja. Also da bin ich wirklich komplett, also der Enthusiasmus ist da so ein bisschen abgerissen. Mhm. Schauen wir mal, ne? Also da bin ich echt 50-50, mag da keine Wette abgeben.
Aber Relegation wünscht man niemandem, das ist brutal, von dem her, wir hoffen einfach mal noch weiter auf Platz 2 zumindest, das wäre gut, direkt hochzugehen.
Ja, Relegationsmitglied, Relegierter, keine Ahnung.
Relegationsbeteiligter?
Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall als Team, das in der Relegation spielt, wenn du in der unteren Liga bist, dann hast du ja zumindest in dem Sinne nicht so viel zu verlieren. Kannst mehr gewinnen, als dass du verlieren kannst, finde ich.
Ja, das ist halt auch so eine Sache. Du bist gefühlt, das sind ja beide ab dem Zeitpunkt in Liga 1,5.
Ja.
Also, es ist so ein bisschen, naja. Gleich normalerweise mal. Ist es natürlich so, aber Werder muss schon auch aufpassen. Zweites Jahr, zweite Liga, das tut echt weh. Also ich kann aus eigener leidvoller Erfahrung sprechen, die Löwen wären fast wieder direkt hochgegangen, direkt nach dem Abstieg. Und meistens schafft so ein Verein eben ein Jahr lang auch einen teuren Kader zusammenzuhalten und so. Und du musst den Sprung hoch wieder schaffen. So, sonst hast du gleich das HSV-Problem und wirst du zum Stammgast in Liga 2. Und das wird nicht besser.
Ja, sehe ich auch so, absolut. Also wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Jo, wir folgen das close, aber ich sag mal, noch schlechter als bei Werder Bremen lief es bei den Rookie-Quarterbacks, bei unseren Prospects, die wir zum Teil durchaus gern gemocht haben. Was war da los im NFL-Draft,
Phil? Ja, das hatte schon eher Erzgebirge-Aue-Niveau. Ja, was soll man sagen? Also es war komplett absurd. Also ich hab ja tatsächlich die zweite Runde eben aufgrund von Werder-Spiel und noch anderen privaten Terminen
Nennt man das jetzt so?
Ja, man kann das ruhig nennen. Also ich musste die Niederlage dann in der Kneipe bewältigen.
Ja, genau.
Habe ich das dann am nächsten Tag gecheckt und ich habe so in Runde 2 so gescrollt und dachte, naja, Moment, sag mal. Und irgendwann bin ich bei Runde 3 angekommen und dann habe ich gesehen, dass da dann die ganzen Quarterbacks gingen. Hm. Und ich war einfach nur geschockt. Also Die NFL hat da wirklich ernst gemacht, ne? hat echt mal gezeigt, dass sie diese Klasse wohl so gar nicht mochten.
Ja, das war echt, also das war krass. Wir hatten ja, ich sag mal, ja, keine Ahnung, schon immer gesagt, die Quarterback-Klasse ist nicht gut und so weiter. Wir mochten ja Sam Howell zum Beispiel trotzdem sehr, sehr gern. Dein Quarterback 1, meine 2, aber auch meine 2 nur wegen Fantasy, also Real Life auch für mich klar die 1. Und die NFL sagt einfach so, auf gar keinen Fall. Weg mit ihm. Und das, glaube ich, hat so in der Form keiner kommen sehen. Ist natürlich für uns als Fantasy-Spieler eine komplette Katastrophe. Also das macht natürlich jetzt halt in Rookie-Drafts und wir machen heute noch einen Mock-Draft später so gar keinen Spaß, finde ich im Moment, die ganze Sache zu begleiten und zu bewältigen. Das ist echt uncool.
Ja, also echt mega krass. Und ich sag mal, dass letztlich, dass dann irgendwo nicht so viele Quarterbacks in Runde 1 gehen würden, war
Ja.
ja zum Teil, also war jetzt keine Riesenüberraschung, ne? Das
Ja.
Over-Under lag bei 2,5. Also, wir haben vor dem Draft ja mit einigen hier aus der Community einen Mock gemacht. Da ging tatsächlich auch nur einer.
Ja,
Witzigerweise war Willis
stimmt.
zwar, aber da ging
Ja.
auch nur der eine.
Ja.
Und ja, also das war krass, aber dass dann wirklich keiner in Runde 2 zugegriffen hat, das hat mich schon stark gewundert. Auch wenn man so auf vergangene Jahre zurückgeguckt hat, was für schlechte Quarterbacks eigentlich in Runde 2 so gingen, das war dann schon für mich echt eine Überraschung. Und ja, also das war Wahnsinn. Vielleicht wollten sie auch einfach nur mal die Steelers blöd aussehen lassen.
Kann sein. Aber wir haben noch drüber gesprochen in unserem Reaction-Pod auf auf Tag 1. Und du hattest noch gesagt, hoffentlich gehen die Quarterbacks zumindest Anfang von Tag 2. Und die Vermutung, dass ein Team, das da gegangen wäre, sich wahrscheinlich die 50-Option gesichert hätte, das war, glaube ich, kein so schlechter Call von mir am Ende da, die Ding. Also dann sind sie wirklich, aber dass sie alle aus Runde 2 rausdroppen, das hätte ich auch wirklich, also überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, dann geht es zumindest in den 50ern los. Und vielleicht gibt es einen kleinen Run, aber der Run kam nie.
Ja, ich habe ja auch noch gesagt, also wir hatten ja auch noch mal geschrieben, die Tage und mal diskutiert, oder beziehungsweise ich habe dir die Frage gestellt, wie siehst du das eigentlich? Lieber einen schlechten, also als Rebuilder, lieber einen schlechten Quarterback, also vermeintlich schlechten Quarterback draften, so wie jetzt in der dritten Runde einen der ganzen Quarterbacks oder keinen? Weil
Ja.
so ein bisschen, dann, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, also als Seattle-Fan, wo ich gehofft hatte, als Howell dann noch auf dem Board war, an Tag 3, dass sie vielleicht ihn nehmen. Oder ob man wirklich glücklich sein soll damit, dass sie jetzt vielleicht mit Gino und Drew Lock in die Saison gehen und
Ja.
einfach tanken, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und ja, spannendes Thema finde ich das irgendwie. Ob, weil es dich eben möglicherweise, wenn jetzt der Quarterback dann so solide Ansätze zeigt, davon abhält, einen Quarterback zu draften.
Das ist eben dieser Worst Case, der dann irgendwo eintritt. Weitaus schlimmer, als wenn du als wenn er einfach bastelt und du sagst, okay, abgeschrieben, weiter geht's. Aber irgendwo kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Team sich an den Second Rounder so sehr bindet. Oder an den Third Rounder, ja. Also so einen Davis Mills zum Beispiel aus diesem Jahr oder aus dem letztjährigen Jahr, der jetzt dieses Jahr eben Starter ist bei den Texans. Selbst wenn der jetzt nicht komplett katastrophal aussieht und schon so aussieht, als könnte er ein Low-End-Starter sein in der NFL oder vielleicht auch ein High-End-Backup. Aber ich glaube, wenn die Texans nächstes Jahr die Möglichkeit haben, in den Top 5 zu sitzen und dann ist dann Young, Stroud oder ein anderer Kandidat von denen, also gibt ja viele, die nächstes Jahr früh gehen könnten. Irgendwer wird schon gut aussehen, das muss man irgendwie hoffen. Dann kann ich mir irgendwo nicht vorstellen, dass man sich dann denkt, mein, der Quarterback ist jetzt nicht komplett absolute Scheiße, dann baue ich jetzt nur drum rum und naja, aber naja, es ist spannend, eine ganz spannende Frage gewesen, denn wir wissen auch, das eine ist das, wie wir das ja von zu Hause aus wahrnehmen und wir müssen auch nicht Angst haben, unseren Job zu verlieren oder irgendwas. Wir müssen nichts kurzfristig gewinnen. Es ist alles scheißegal und die NFL trifft da zum Teil eben ganz andere Entscheidungen.
Ja, genau. Also das ist wirklich immer, glaube ich, das, was wir wirklich unterschätzen. Viele jetzt auch gesagt, naja, wer ist der Kevin Colbert, der GM der Steelers? Ich
Ja,
glaube
kann
wohl,
sein, weiß ich
der
gar
hat jetzt
nicht.
seinen letzten Draft und dann haben die
Okay.
so gesagt, so ungefähr, er wollte sich jetzt nochmal mit dem Quarterback verewigen, praktisch.
Ja,
So,
ja,
ne, den
ja, ja.
Hometown-Hero da zu nehmen. Und ja, ne, ist halt eben so die Frage, wie viel Wahrheitsgehalt steckt dahinter, ne? Das ist natürlich immer fraglich, aber sicherlich, es sind halt auch nur Menschen.
Ja.
Und das ist eben, da geht auch viel oder fließt halt auch sehr viel Subjektives mit ein, was wir, glaube ich, gar nicht mitbekommen.
Absolut,
Gerade bei
klar.
GMs, das ist schon spannend. Naja,
Ja.
aber wir werden ja gleich sehen, was das mit der Quarterback-Klasse oder mit der ganzen Rookie-Klasse und den Rookie-Picks angerichtet hat, dieses
Übel,
Debakel.
übel.
Und ja, das war schon krass. Aber du hast ja schon richtig gesagt, wollen wir mal hoffen, dass nächstes Jahr mit den Quarterbacks besser wird. Also das ist schon echt wild, was da auf uns zukommen könnte in der 23er-Klasse. Nicht nur, was die Quarterbacks betrifft, aber auch gerade in der Breite, glaube ich. Wenn wir eine ziemlich breite Klasse kriegen.
Das wird so extrem. Also wirklich endlich mal wieder eine Klasse, wo du 5, 6, vielleicht 7, ja, keine Ahnung, 8 interessante Running Backs hast. Das ist alles im Rahmen des Möglichen. Also ich glaube, 6 interessante kann man fast schon loggen. Mal abgesehen von Verletzungen und so weiter, aber dann gibt es auch noch eine ganze Menge Jungs, die hinten dran stehen, die auch also besser sind als das, was man jetzt heute in dieser, weiß ich nicht, dritten Runde aufsammelt oder so. Also wirklich bessere Prospects. Und dann mal sehen, was am Ende dabei rumkommt, muss man gucken. Aber auch die Receiver-Klasse halt so, so gut. Und vor allem mit zukünftigen Alphas. Also eben nicht dieses, jetzt sind wir ja schon immer da, wenn ich da reingucke, dann gibt es schon relativ klar, finde ich, 2 bis 3 Receiver, die man deutlich über dem Rest sehen muss. Und nächstes Jahr gibt es von diesem Typ Burks London halt doch ein paar mehr, die da reinkommen könnten. Also.
Ja, also das ist schon Stand heute oder der, also wenn man so diesen Blick drauf wirft, und ich denke, da werden wir in der Offseason auch nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, dann nochmal reingehen. Aber wie gesagt, ich fand es einfach nur faszinierend, dass wir da aktuell irgendwie bei Quarterbacks alleine über irgendwie so 12 mögliche Kandidaten reden, die irgendwie in der ersten Runde gehen könnten. Natürlich werden es am Ende, ich sag mal, wenn es am Ende 4 sind, dann können wir, glaube ich, sehr glücklich sein. Aber einfach, dass eben diese Masse da ist und es werden auch wieder welche zurück ins College gehen, es werden welche verkacken. Wir kennen diese Thematiken aber es ist schon echt krass, was da für eine Welle auf uns zukommen könnte.
Absolut. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, nutzen wir hier den kurzen Break und machen einmal Werbung für uns selbst. Jawohl. Phil, wo kann man uns folgen?
Ja, wie immer, folgt uns gerne bei Twitter @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo oder mir @Phil81190. Dann joint auch gerne unserem Discord-Channel. Da sind wir auch jetzt auf der Zielgerade Richtung 200 Mitglieder und da bekommen wir auch fleißig Hörer-Trades beispielsweise. Da wissen wir auch, haben wir jetzt einige noch in der Warteschlange, haben wir uns heute aber entschieden, die erstmal bis nächste Woche zurückzustellen, weil wir einfach gesagt haben, heute ist eben ein frühes Ranking, ein früher Mockdraft ist wichtiger, damit ihr eure die Rookie-Rankings habt zu euren Rookie-Drafts, damit ihr das schon mal gehört habt. Und denke, Hörer-Trades, da werden wir dann nächstes Mal ausgiebig drüber reden und die alle beantworten.
Ja gut, ob wir alle schaffen, das ist echt die Frage. Okay. Also ich glaube, vor allem, es wird jetzt pass auf, jetzt gehen die Rookie-Drafts jetzt los. Jetzt, was glaubst du, was wir jetzt an Hörer-Trades dazu bekommen? Also ich glaube, wir steuern hier gerade in das Dynasty-Flow-Backlog. Also so wie die ganzen Transportunternehmen im Moment, wo die Schiffe an den Häfen stehen und warten, so ungefähr kommen auch bei uns die Frachter und Container rein mit den Hörer-Trades und wir müssen schauen, dass wir die hier im Hafen irgendwie unterbringen. Also ist aber richtig cool, freut uns sehr, dass ihr da einfach so interessiert dran seid und uns das weiter zuschickt. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir vergessen das nicht. Es wird jeder drankommen und vielleicht setzen wir uns auch mal hin und machen nochmal eine kleine Sonderfolge. Wir überziehen ein bisschen. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf. Jetzt ist gerade die absolute High Season, sag ich mal, für uns natürlich auch.
Ja, vielleicht macht man auch einfach eine komplette Hörer-Trade-Folge. Mal gucken. Da werden wir uns schon eine Lösung einfallen lassen, sodass ihr da auch auf eure Kosten kommt.
Genau.
Dann, könnt ihr auch wie immer uns noch monetär unterstützen.
Genau, das geht bei patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow natürlich. Unterstützt uns gerne, wenn ihr das schätzt, Hörer-Trades und so weiter. Ich kann an der Stelle einmal ganz kurz Danke sagen an den Yannick, der hat seinen Patreon-Support verdoppelt, ist aufgefallen. Vielen Dank an der Stelle an dich und ja, freut uns sehr.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Yannick.
So, dann würde ich sagen, starten wir diese Woche rein. Wir haben eine Frage bekommen, die war ganz interessant, von einem Hörer, dem Horgat, und der fragt, Phil, wie viele Seconds sind, also ist eigentlich ein First wert?
Ja, das ist eine große Frage immer, ne?
Ja.
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Das kommt immer darauf an. Also beispielsweise, also ich würde es immer von der Rookie-Klasse abhängig machen und besonders dann von den Tiers. Also ich sag mal, in diesem Jahr ist für mich der Value-Unterschied zwischen 1,12 und 2,1 wahrscheinlich minimal. Da ist der Wert wahrscheinlich sowas von, also vielleicht würde es schon Fourth reichen, um hochzugehen, ja, praktisch. Also
ja,
so natürlich, wenn du jetzt ein 1,01 hast, da ist es halt fraglich, ob
12 Seconds
reichen halt, ne? Also da könnte man ja wirklich dann diskutieren darüber. Sicherlich auch immer, und da wurde auch dann in der wurde so ein bisschen diskutiert dann bei uns auch im Discord, sicherlich spielt es auch eine Rolle, wie viele Starter habe ich.
Mhm.
Das heißt also, oder wie groß sind auch die Roster? Weil man muss immer, man darf immer nicht auch bei der Pick-Anzahl, die man so besitzt, darf man nie vergessen, wie groß ist das Roster? Habe ich jetzt einen 40-Mann-Kader und muss vielleicht 14 Leute starten? Ja, dann will ich natürlich, oder dann ist es besser, mehr Picks zu haben, als wenn ich nur 8 Leute starte und einen 20-Mann-Roster habe. Mhm. Dann will ich meistens möglichst hoch traden und möglichst wenig Picks, aber dafür qualitativ.
Bitte? Oder? Achso,
nee, wenn ach, der kleiner,
ja, ja,
wenn,
der ja, genau, klar, genau, ja.
So, und klar. Von daher finde ich das immer pauschal schwer zu sagen, wenn jetzt sagen wir mal in diesem Draft irgendwie 1,10 ist wahrscheinlich ein frühen Second und einen mittleren Second-Wert oder sowas. Und, ne, also muss man immer sehen. Das kann auch spezifisch dann auf die Situation ankommen, wann wenn man dran ist. Und also wenn was auf dem Board ist, wenn man dran ist. Ja, es ist nicht klar zu definieren tatsächlich.
Wir können ja heute, bei uns ist tatsächlich in der ersten Liga läuft der Rookie-Draft mittlerweile und ich war heute an 1,8 dran und es war zum Beispiel Kenny Pickett an Bord noch.
Ja.
Worüber ich sehr, ja, was mich sehr gewundert hat. Und am Ende, das kann man auch sagen, hast du für den Pick getradet. Wir haben einen größeren Deal gemacht. Ich bin in der Liga. Ich hatte schon, an sich hatte ich heute, ich glaube, ingoing in den Tag 4 Starter auf Quarterback. Das heißt, ich war da nicht needy. Ein bisschen umgebaut jetzt über 2 Trades, eben einen unter anderem mit dir. Ich bin aber im Win Now. Also ich will durchaus versuchen zu gewinnen in diesem Jahr und habe mit Brady und jetzt mittlerweile eben da, von dir habe ich da schon Watson noch bekommen, da habe ich auch Dak abgegeben, also ist eigentlich ein Wash gewesen. Und ich hatte gar nicht so sehr Interesse an Pickett oder ich hatte die Luxussituation, ihn an der Stelle dann verkaufen zu können. Aber ich würde sagen, wenn man an 1,8 dran ist und Kenny Pickett ist an Bord, ich habe den Pick angeboten einem anderen Mitspieler, der hatte 1,12 und 2,3. Und die hätte ich halt haben wollen. Und das, finde ich, ist auch ein völlig legitimer Preis, das zu verlangen. Das sind im Prinzip 2 Early Seconds. So. Und also für weniger hätte ich den auf keinen Fall abgegeben. Und da, man muss einfach in Rookie-Drafts verstehen, wo die Tierbreaks kommen. Ganz extrem war das letztes Jahr. Der Abfall zwischen dem Pick 1,10 und 1,11. Sowas hat man, glaube ich, relativ selten. wie wir das letztes Jahr hatten, als dann irgendwie an 1,10 eben immer noch, ja, einer aus Chase, Javonte, Mac Jones, Kyle Pitts da hinten da war. Und dann an 1,11 ging eigentlich immer Devonta Smith oder Jalen Waddle. Mhm. Und es waren halt doch die deutlich schwächeren Prospects als die davorgehenden. Und auf solche Tierbreaks muss man achten. Und wenn ein Spieler fällt, so wie jetzt Kenny Pickett zum Beispiel heute gefallen ist, das ist für mich, an sich ist das ein 1,5 irgendwo, 1,5, 1,6. Und ich würde den, nur weil das dann ein 1,8 ist, verkaufe ich den halt nicht billiger als 1,5, 1,6. Weil halt jemand davor quasi aus meiner Sicht verkackt hat, dann sage ich ja nicht, ah ja, das ist nur der 1,8, dann bezahle ich aber nicht 2 Early Seconds, weil es ist der 1,8. Ja, man muss ja den Spieler auch anschauen, der an Bord ist. Wenn man natürlich Pre-Draft die Trades macht, ist das wieder was anderes.
Ja, ja, ja. Also genau, für mich hat Pickett, und da werden wir auch gleich nochmal sprechen, ich finde, man kann einen Case dafür machen, dass man ihn ab 1,2 nehmen kann. Ich hatte 1,1 und 1,3 Und 1-3 war ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen zwei Spielern, also unter anderem auch Pickett. Und dann habe ich halt probiert, ab 1-4 wieder für jeden Pick zu traden, um ihn zu bekommen. Niemand wollte ihn mir wollte mir einen Pick geben, zumindest zu einem soliden Preis. Und ja, wie gesagt, dann haben wir ja letztlich den Deal gemacht. Und
war das sogar die Liga? Da hattest du 1-1 und 1-3 oder was?
Ja, ich habe an 1-1 habe ich Breeze genommen.
Und 1-3 Breeze und dann Burks, ja. Trailer genommen. Ja, okay, gut. Das ist natürlich da. Phil loadet sein Roster mit dem jungen Talent. Da seht ihr das. Absolut. Und ich finde generell vielleicht dann einmal noch, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, wenn ich jetzt von zukünftigen Picks spreche oder wenn man eben nicht einen speziellen Pick-Spot schon dran schreiben kann, wie findest du es, wenn ich sage, ich will für einen First 3 Seconds haben? Generell so einfach random?
Generell random. Random nehme ich den First, weil der immer die Chance hat, 1-1 zu werden. Und 1-1 immer mehr wert ist als 2-1, 2-3 und 2-2 und 2-3. So rum. Also, das ist quasi das Ceiling des First, das ist praktisch immer höher. Natürlich, ab einem gewissen Punkt, wenn ich absehen kann, okay, der First wird wahrscheinlich eher mit too late, außer 23, ne, vorsichtig jetzt an der Stelle, der wird eher mit too late und die Firsts, die Seconds sind vielleicht alle early, ne, sagen wir mal dieses Beispiel, so, dann kann man sicherlich bei 3-4 Seconds kann man sicherlich sagen, das ist ein First.
Ja, locker. Also ich meine, klar, wenn ich jetzt sage 1-10 gegen 2-2, 2-4, 2-6, ich glaube, da würde keiner von uns überlegen, würde sofort die Seconds nehmen. Also ich zumindest würde überhaupt nicht überlegen, weil ich dann auch genau weiß, man kann auch daneben liegen in der ganzen Pre-Draft-Evaluation. Und es fällt auch immer der eigene Value, wie man die Spieler mag. Der fällt auch immer ein bisschen tiefer natürlich, als das Consensus sieht. Naja, passt das für mich. Aber ich glaube, dass das eben sozusagen random, ich würde niemals einen First für 2 Seconds abgeben. Das, also wenn ich einfach nicht weiß, wo die landen, würde ich niemals machen. Ab 3 würde ich vielleicht mal ins Überlegen kommen, aber ich wäre jetzt auch nicht heiß.
Nee. Also ja, ich sag mal, also für mich, um überhaupt drüber zu überlegen, bräuchte es schon 4 Seconds. Jetzt im vollkommen im Vakuum, völlig random, ohne irgendwie eine gewisse Range zu haben. Ne?
Also, aber das wenn man dann sagt, okay, am Ende, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, vielleicht mal so, dass der First einfach mit wird. Und dann hast du die Seconds, da wird einer early, einer early mit, einer mit late und einer wird halt late. Und dann, was hast du dann lieber? Wenn man das mal so sieht. Dann würde ich, also ich würde mit den 4 quasi schon gehen. Also weiß ich nicht, du kriegst 1-6 oder 2-3, 2-5, 2-8 und 2-11.
Boah, ich glaube, ich nehme ein 6.
Ja, okay.
Stell dir das mal vor in der letzten Klasse.
Ja.
Dieses Szenario. Dann hättest du Jamar Chase gegen Michael Carter. Oder ja, sagen wir Trey Sermon und die ganzen anderen Gurken da. Also von daher, also das wäre ein Epic Win für den First gewesen. Selbst in dieser Klasse, da wäre ich jetzt nicht mehr so hyped wie bei Chase gegen die anderen Vögel da, aber
ich würde nicht zu sehr vom Outcome ausgehen. Du kannst auch an 1-6 Tien gedraftet haben und an 2-1 dann Waddle. Dann ist das schon der Win. Okay, und fair, deswegen, fair. Ich glaube, am Outcome kann man es schwer sagen.
Nee. Okay, fair, aber nee. Also ich bin wirklich immer, also wenn ich irgendwie mehrere Seconds in First umwandeln kann, würde ich, glaube ich, immer den First nehmen tatsächlich.
Bin ich ein bisschen konservativer sozusagen. Ich mag meine Seconds schon gerne.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, man braucht es auch nicht. Also man wird bei Seconds auch oft daneben liegen. Das so realistisch muss man sein.
Da muss ich mal gucken, wo ich dir 3 Seconds für einen First anbieten kann.
Ja, also 23 First, das kannst du dir gleich sparen, wenn du sowas anfängst. Brauchst gar nicht. Kannst du mit der Wagenladung Seconds kommen, okay. Da müssen es wirklich fast 12 sein, dass ich da immer ins Überlegen komme. Ja. Dann stell dir mal vor, du hast den 23-101 dann abgegeben für 4 Seconds oder so. Hey, Alter. Alter, okay, das war ein Fehler.
Ja, also ihr hört schon raus, es ist es ist wahrscheinlich eine Menge an Seconds, die man für einen First auf den Tisch legen muss. Ja. Natürlich immer, je mehr wir darüber wissen, desto genauer können wir es sagen. Also je näher wir am Draft sind, wie jetzt beispielsweise, dann kann man auch sagen, also ich würde alle random Seconds oder ich würde 3 oder 4 random Seconds für einen Top 5 Pick in der Klasse aktuell ausgeben.
Wie viele Seconds würdest du ausgeben? Sorry.
Ja, 3 bis 4 random.
3 bis 4?
Ja.
Ja, für den Top 5 Pick.
Ja.
Ja, muss man, glaube ich, schon machen.
Und ich glaube.
Ja.
Und ich würde mich schwer tun, 2 abzugeben für einen außerhalb der Top 6.
Ja, 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 so, gut, also ja. Klar, wenn so 2 Late Seconds wird natürlich easy, aber dann so, wenn man da wieder sagt, 2 Mid Seconds vielleicht abzugeben, um dann an 1.10 zu kommen.
Ja.
Wenn eben kein Spieler noch da ist, den man explizit feiert, genau, dann
wenn
ist das.
Wenn Pickett an 1.8 fällt, dann sollte
dann
das
ist
schon
was
tun.
Anderes. Genau.
Ja,
man muss da flexibel bleiben. Das
genau.
Umso schwerer ist das so generisch zu beantworten. Aber wir haben unser Bestes getan, glaube ich. Wir haben es versucht.
Ja, genau.
Und jetzt weg von der Theorie hin zu unserem Mock-Draft, Post-Draft, Mock-Draft. Wird jetzt gemacht und damit geben wir quasi jetzt halt Insights, wie sieht unser Ranking aus. Es wird so ein bisschen jetzt ein Mischmasch, denke ich, werden. Wir einerseits, wo wir mal darüber sprechen, wann sind für uns Tierbreaks, wo versuchen wir hinzugehen, welche Spieler versuchen wir uns zu sichern. Und Phil, einmal die Frage vorab. Draftest du denn jetzt 100% dein Ranking runter oder wie planst du das jetzt hier, den Mock-Draft zu machen?
Nö, ich weiß ja, wen du magst.
Ja, genau.
Ja, nee, grundsätzlich natürlich in gewissem Maße. Was hat Einfluss auf mein Draft-Verhalten?
Ja.
Darauf zielte die Frage, glaube ich, so ein bisschen ab. Natürlich muss man immer gucken, wer mit dir draftet, ne? Wenn du wenn du weißt, deine Liga ist super hoch bei Quarterbacks, dann musst du Pickett früh nehmen, ne? Das ist halt klar. Wenn du weißt, okay, da musst du für einen Quarterback, für einen Mac Jones musst du 2 First Round plus bezahlen. Ich übertreibe jetzt bewusst, dann musst du Kenny Pickett früh nehmen, weil du weißt, okay, der wird, sobald er auch nur solide spielt, wird er mehr wert sein, als du für ihn ausgegeben hast. Ja. Im Gegenteil, wenn du jetzt sagst, boah, ich werde in der Liga nicht mal, keine Ahnung, Mac Jones los oder sowas, genau, ja, oder irgendwie Kirk Cousins oder sowas, interessiert sich keine Sau für, dann würde ich wahrscheinlich Pickett eher auf dem Board lassen und würde jemand anders aus dem Tier nehmen.
Ja.
So, ja. Und gleiches gilt natürlich für Running Backs, ne? Also, oder für jede Position eigentlich.
Hm.
Und es kommt natürlich auch immer drauf an, wo bist du dran? Ne?
Ja.
Also, das spielt auch bei der ganzen Geschichte eine Rolle.
Genau, und Kenny Pickett ist bei mir eigentlich ein gutes Beispiel, das kann ich vielleicht so dazu mal sagen, er beendet für mich ein Tier und er ist bei mir sogar in der 8. Wenn ich einfach nur nach meiner persönlichen Einschätzung gehe, wäre er bei mir in der 8. Aber ich habe da Spieler davor, die halt also auf jeden Fall später gehen im ADP. Und dann weiß ich natürlich auch, ich würde niemals den Spieler, den ich da auf meinem Board theoretisch vor ihm habe, gnadenlos wegreachen, nur um meinen Guy zu haben an 1.6. Das ist so bescheuert, dass es, also dann muss ich die Spots zurücktraden oder ich muss ihn liegen lassen, weil ich ganz genau weiß, ich spiele auch, das ist natürlich dann auch ein Unterschied, wenn ihr wenig Ligen spielt, das ist ein bisschen was anderes, aber ich weiß, ich spiele halt 15 Ligen, ich werde sehr, sehr, sehr viele David Bell Shares haben. Ich muss für David Bell nicht in jeder Liga alles, also das hinlegen, nur weil er bei mir halt sehr weit oben im Ranking ist.
Ja.
Ich werde eh völlig overinvested sein im Vergleich zum Rest. Und deswegen kann ich das ganz entspannt angehen und dann weiß ich auch, dann habe ich halt in der Liga jetzt kein David Bell. Ist in Ordnung.
Ja, genau. Für mich gilt auch gleich, ich habe sehr viele 1-1 und 1-3 dieses Jahr irgendwie. Und deswegen, also da werde ich auch, also der 1-1 ist für mich untouchable, also der wird immer der gleiche Spieler sein, solange ich ihn nicht loswerde.
Ja.
Und 1-3 werde ich wahrscheinlich in jedem Draft einen anderen Spieler draften.
Ja.
Und ja, möglichst sogar noch zurücktraden, wenn es geht.
Ja, genau. Okay, cool. Dann das war so ein bisschen hier lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir können reinstarten. Und ich habe den Eindruck, ich weiß, was für einen Spieler du hier setzen willst. Ich glaube, ich lock den schon mal ein, den guten Mann. Wen hast du denn da?
Ich hab's ja gerade schon gesagt. Also im Prinzip für mich keine Veränderung zu unserem Pre-Draft-Mock. Und Breece Hall hier ganz klar der 1-1. Der Landing-Spot bei den Jets, muss man mal sagen, ist durchaus solide. Ist jetzt kein Prime-Landing-Spot, aber zumindest die Offensive Line ist gut, die Opportunity ist gut. Du hast nur Michael Carter in dem Backfield. Michael Carter war ein Viertrunden-Pick aus dem letzten Jahr, wo wir auch gesagt haben, boah, der wird da wohl nicht das Workhorse sein. Jeder, den letztes Jahr in der Anfang der zweiten bekommen hat, hat ihn hoffentlich in der Zwischenzeit für den First abgegeben gehabt. Und ist ein Catching Back. Da muss man mal sehen, inwieweit er irgendwie Auswirkungen aufs Receiving Game hat. Aber ich glaube einfach, Breece Hall ist das wesentlich bessere Talent. Das kann man, glaube ich, ziemlich sicher sagen. Und Breece Hall, sie sind für ihn hochgegangen. Er hat genau dieses Profil. Und ich sag mal, natürlich, am Anfang werden sie Carter auch noch einsetzen. Eine hundertprozentige Workload kriegt eh kein Running Back mehr. Aber ich glaube, das wird sich schnell in Richtung 70-30 Split entwickeln, wenn nicht mehr.
Genau, ich glaube, das können wir im Moment schwer einschätzen, wie das kurzfristig und jetzt zu Saisonbeginn läuft. Aber langfristig mache ich mir da auch keine Sorgen. Carter wird nerven. Da brauchen wir nicht drum herum reden, glaube ich. Das wird so sein. Da werden wir uns einige Wochen dann auch mal denken, Alter, was soll das? Warum sehe ich hier schon wieder Michael Carter im Third Down auf dem Platz? Was fängt der hier schon wieder den Ball? Und dann wird der wird auch mal in die Endzone reinfallen. Natürlich, aber hey, Breece Hall ist ein 20-jähriger Running Back, der jetzt Anfang zweite Runde ging. Natürlich wäre es schön gewesen, ihn in einer Top-High-Flying-Offense zu sehen. Da sind wir beide bei den Jets ein bisschen skeptisch. Aber andererseits, die haben jetzt auch wirklich alles getan, dass diese Offense um Zach Wilson herum funktioniert. Wenn das jetzt halt in die Binsen geht und die komplett scheiße sind, dann ist das so. Und selbst dann muss Breece Hall nicht katastrophal schlecht performen. Also deswegen völlig verständlich und, glaube ich, der überdeutlich klare 1-0-1 nach wie vor.
Ja, wie gesagt, set and forget. Ja. So ein Running Back wie ihn bekommst du selten, so ein Talent mit dem Draftkapital in der Situation, also nur mit einem Michael Carter als Konkurrenz. Und wie gesagt, hoffen wir, dass Wilson muss jetzt eigentlich so langsam gut sein bei den Umständen. Schauen wir mal. Selbst wenn Najee Harris letztes Jahr hat mit einem Ben Roethlisberger, der völlig im Arsch war, eine Top-Fantasy-Saison produziert.
Das hat ihm halt ein bisschen geholfen. Das darf man auch nicht ganz vergessen, dass der die Dampfs geschmissen hat. Aber ja, du hast natürlich mitgekriegt.
Aber ich sag mal, wenn Wilson Probleme haben wird, dann sollte er das auch tun.
Ja.
Jedenfalls, also ich mache mir da keine Sorgen, was Breece Hall's Value betrifft und dementsprechend, nehmt ihn. keine Diskussion. Egal, wen ihr sonst mögt. Ja. Sonst tradet raus und sammelt noch einen zusätzlichen First-Round-Pick ein.
Genau, und wenn ihr den wirklich, wirklich wenn ihr wirklich von Breece Hall nicht überzeugt seid, dann und auch von keinem, also sonst, ihr müsst den Pick dann wirklich traden. Also, das ist da jemand anderen zu nehmen, ist so dumm. Es tut mir wirklich leid, das kann man nicht machen. Verkauf ihn für einen jungen Spieler oder was auch immer, wenn du ihn wirklich nicht magst, wenn es dich anpisst, okay, aber der hat einen Wert im Moment. Und das wäre in Wind geschossen, wenn du da jetzt einfach, dann den Drake London nimmst, weil du ihn halt mehr feierst.
Was sagst du in einer 14er Superflex-Liga mit brutalem Quarterback-Need?
Ich nehme Breece Hall. Ja. Überhaupt gar keine. Also ich denke, also vielleicht denke ich über Pickett nach, aber nee, ich will Breece Hall haben.
Genau, sehe ich auch so. Also auch wenn man dann weiß, okay, Quarterbacks sind mehr wert, dann nehme ich trotzdem Breece Hall und trade ihn gegen einen besseren Quarterback als Pickett.
Also sollte in der Regel möglich sein. Sagen wir mal so, wenn in der Liga Mac Jones mehr wert ist als Jonathan Taylor, dann überlege ich, ob nicht Kenny Pickett doch mehr Sinn macht. Ja,
gut, da reden wir dann schon.
ist es absurd.
Da reden wir dann schon eher von 20er Superflex oder
sowas. Two Quarterback.
Oder 16er, ja, genau. 16er genau. Two Quarterback, da ja, ist es, glaube ich, dann so sinnvoll. Ja,
genau.
Nee, genau. Aber ich glaube, das macht dann schon deutlich, warum Breece Hall ja jetzt insgesamt der wertvollste Spieler ist. Ja,
genau.
An der Stelle, wir haben es jetzt eigentlich schon gesagt, aber an der Stelle ist für mich dann auf jeden Fall auch ein Tierbreak.
Oh, dickes Tierbreak. Ja.
Also das ist Tierbreak. wirklich schon relativ krass. Ja.
Also 1-2 plus ein Second brauchst du mir nicht anbieten für 1-1.
Das ist,
glaube ich, klar.
Ich will, also wenn ich aus dem Pick raustrade, also runtertrade, dann möchte ich, also wenn der in den Top 5 ist, der Pick, dann möchte ich noch einen zusätzlichen First-Round-Pick. Am besten ja. 23.
Ja, also für 1,5 und 1,12 gebe ich ihn nicht her. Das ist da überhaupt keine, boah, gar keine Frage.
Ja, 1,12 ist halt schon dirty, da hast du recht. Ja, aber ja. Also, ich habe gesagt, so heute kam ja auch im Discord irgendwie die Frage, also gab es eine Trade-Frage auch, glaube ich, um den Pick. Also so 1,4 und 1,8, da fange ich schon an zu überlegen.
Ja, da so muss auf man jeden Fall.
Da muss ja. Genau, aber also ich habe ihn jetzt die Tage bei mir in einer Liga getradet gesehen. Das will ich gerade noch mal einmal schauen. In der Liga läuft.
Ja. Ansonsten natürlich der Klasse oder wirklich gute Überlegung wäre, wenn jemand eben diese Klasse nicht mag, zu sagen, hey, weiß ich nicht, der sagt Hall oder nix so ungefähr, oder finde diesen Late First, den er hat, scheiße, ist vielleicht ein Contender gewesen, hat den halt noch 1,11, er bietet 1,11 oder 1,10 und 23 First an, mache ich auch.
Ja, das ist okay. Ja, er wurde getradet in einer One-QB-League, Betonung ist jetzt dieses Jahr nicht so ganz wild, aber für 1,5, 1,9 und 3,03. Ja. Da hast du halt keinen Pickett, ne? Den du noch nehmen.
Kommen wir dann gleich dazu, wen man da an der Stelle dann vielleicht holen könnte. Würde ich wahrscheinlich machen, aber auch nur mit.
Wäre mir echt zu wenig. Also das wäre wieder
so. Du kriegst dann nur zwei Receiver, das ist halt so das Ding. Ja. Du kriegst dann zwei Receiver, die sind ganz nett, aber was willst du denn damit auch irgendwie? Stimmt schon.
Jo. Gott, in der Liga wird jetzt gerade, während wir hier reden, gedraftet.
Ja.
Da wurde Chris Olave an 1-3 gedraftet.
Tja. Ich kann ja nur sagen, ich habe es dir ja schon gesagt, Chris Olave ist, glaube ich, der Wide Receiver 2 oder 3 von J.J. Zacharyson. Das ist halt,
ja, schade.
Ja, ich meine, es ist, vielleicht hat auch J.J. Zacharyson recht und nicht wir.
Selbst die Besten machen Fehler. Ja. Ja, nee, gut, okay, aber ja, also bei uns wird er dann nicht sein, sagen wir es
mal das so. Das stimmt, mal sehen, wann du ihn erlösen wirst, guten Chris. Nein, ich bin jetzt erstmal an 1-2 dran, so viel zum Breece Hall Talk. Wir müssen etwas, glaube ich, etwas zulegen im Speed pro Pick.
Ja.
Machen wir aber sowieso, haben wir vor, wir werden genau. 5 Runden machen. Ab Runde 3 spätestens werden wir deutlich auf die Tube drücken. Und an 1-2 schnapp ich mir jetzt die Maschine Treylon Burks. Ist für mich einfach der Wide Receiver 1 der Klasse. Ich werde ihn nicht immer, wenn, das kann ich auch sagen, ich werde ihn nicht immer, wenn beide Top Receiver an Bord sind, immer zuerst nehmen. Wenn ich merke, nach einigen Rookie Drafts, ich habe einfach immer Traylon, dann hole ich mir auf jeden Fall auch einen Drake London rein, denn die, ich sag mal, der Abstand zwischen den beiden ist sehr gering für mich. Auch wenn Treylon Burks, also der Landing-Spot in Tennessee, gefällt mir. Da hatten wir auch am Freitag schon drüber gesprochen. Er ist da die klare Nummer 1. Ich glaube, das passt auch. Nichtsdestotrotz eben auch nicht. Er ist kein Jamar Chase-Prospect und deswegen ist es auch nicht so, dass ich 100% nur Treylon Burks haben will.
Ja, genau. An der Stelle, Burks für mich einer von 4 in diesem Tier. Von daher, also ich habe ihn heute, wie gesagt, an 1,3 gedraftet. Zwischen 1,2 und 1,5 ist der für mich halt immer möglich, wenn er auf dem Board ist. Wenn er natürlich tiefer fällt, dann ist es halt immer ein Must-Draft, ne? Das ist ganz klar. Werde ich auch einige Shares von haben, denke ich.
Ja, ja.
Jo, da bin ich auch echt gespannt, wie der sich so entwickelt, ob der immer der erste Receiver vom Board sein wird. Denke ich nicht.
Bestimmt nicht.
Gut, dann würde ich weitermachen Yes. Also zu Burks Landing Spot haben wir ja schon einiges gesagt.
Genau.
Und dann nehme ich den nächsten Spieler und dann kannst du mir gleich erzählen, ob das ein Homer-Pick ist oder nicht. Ich gehe hier mit dem nächsten Running Back auf dem Board und ja, wahrscheinlich dem letzten in Runde 1. Ja, Kenneth Walker von den Seahawks. Klar, wir haben hier Fragezeichen, was das Receiving Game betrifft, aber letztlich, er kommt in bei Seattle in ein Run-Heavy-Scheme. Die werden ihn pounden. In der nächsten Saison hat er noch Rashad Penny da als Konkurrenz, muss man sagen. Und die werden sich vermutlich auch das Backfield teilen. Auf Carson würde ich jetzt mal nicht mehr tippen, sonst hätte Seattle wahrscheinlich nicht so hoch einen Running Back gedraftet, also der sollte wahrscheinlich dann sein. Und ja, es wird ein Übergangsjahr. Sie werden, also Stand heute, Drew Lock starten, würde ich vermuten. Ja. Und das ist natürlich nicht so dolle. Andererseits, ja, wir haben auch schon eine gute Melvin Gordon-Saison mit Drew Lock gesehen, also von daher mache ich mir davor jetzt keine Bange und spätestens ab 23 glaube ich, dass das Walker da dann auch die Chance hat, das Workhorse zu sein und von daher muss man da vielleicht ein bisschen warten, aber die Chance nehme ich mir, um dann 3 Jahre ein Workhorse zu haben oder ihn dann zu traden.
Genau, man darf einfach nicht unterschätzen, junge Running Backs in Fantasy sind immer sehr, sehr viel wert. Das sind die Sachen, die, also ist halt mit so ein Asset, was jeder sucht in Dynasty. Ich verstehe den Pick komplett. Ich persönlich habe Walker erst im nächsten Tier, aber also für mich sind es 2 Spieler im zweiten Tier und der andere, den werde ich eben gleich draften. Aber nichtsdestotrotz, mir gefällt der Landing-Spot und vielleicht dann schweifen wir einmal kurz zum Real-Football ab. Mir geht's so maximal auf die Eier, was für ein Drama drum gemacht wird, dass die Seahawks an 41 einen Running Back draften. Weil die Leute, die sich da jetzt aufregen ohne Ende, die haben halt echt sich einen gekeult drauf, dass sie Dwayne Eskridge letztes Jahr in der 2. Runde gedraftet haben, weil das ja ein Positional Value ist ein Receiver zweitwichtigste Position oder drittwichtigste, viertwichtigste Position im Football, Passing Game, bla bla bla, die ganze Gülle. Die schauen sich noch nicht mal wirklich nicht mal an, wie gut oder schlecht Prospects sind, da irgendwie nur aus dieser Analytics-Ecke in USA kommend, scheinen wirklich gar keinen Plan mehr von irgendwas zu haben und scheißen sich dann da ein, weil die Seahawks jetzt mal in Runde 2 einen Running Back draften. Also, Alter.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, mittlerweile wissen gar nicht mehr viele Leute, warum sie eigentlich Running Backs hassen. Ich meine, es hat schon einen Grund, ne? So nicht, ich habe es ja bei Twitter auch kurz geschrieben, bin jetzt nicht der größte Fan davon, einen Running Back mit dem 3. Pick zu nehmen und auch an der Stelle zu nehmen. Es waren sicherlich
noch andere Spiele. Mit dem Roster auch zu nehmen, ne?
Bitte?
Das ist ja auch mit dem Roster halt, das du da gerade hast und so, natürlich.
Völlig. So, und du hattest auch noch andere Baustellen, es waren auch Spieler wie Booth oder Ojabo oder sowas noch auf dem Board und die hätte ich auch lieber gesehen, alles okay. Ja. Aber man muss halt. Ja, der Coach will den Ball halt laufen. Du hast halt quasi keinen brauchbaren Running Back mehr im Roster. Ja. Und so, das führt halt dazu, dass dann so ein Spieler dann da gedraftet wird. Und ja, wie gesagt, 1000 ist mir wirklich lieber gewesen als der Eskridge-Pick aus dem letzten Jahr. Und oder irgendwie ein Collier, ein Edge-Rusher, der in Runde 1 gedraftet wurde, aber halt massiv overdraftet wurde. Und ich sag mal, in dieser Klasse kann ich es halt verstehen. Der war halt für viele der beste Back in der Klasse, für einige, also für uns ja auch der zweitbeste Back in der Klasse. Und der Rest der Klasse war halt schon deutlicher Drop-Off. Sowohl aus Real-NFL-Sicht als auch aus Fantasy-Sicht und dementsprechend war der Pick, sag's mal vorsichtig, er war zumindest zu rechtfertigen, beziehungsweise er war okay. Ne? Es war jetzt kein Pick, bei dem ich jetzt in Jubelströme ausgebrochen bin, mit Sicherheit nicht. Völlig aber fair. Es ist okay und ich sag mal, wenn ich dann sehe, dass die Patriots ein Third Round Guard in Runde 1 nehmen, dann bin ich völlig fein damit, ne, den Pick zu machen. Und
Nee, ja, also von daher. Mir ging wirklich das auf den Sack, dass man sich komplett löst davon, wie ein Prospect überhaupt ist, quasi. Also wie ein Prospect graded ist und so weiter. Und dann nur noch sagt, ich kann einfach ein gutes Running Back Prospect in Runde 2 zu nehmen, das ist eine Katastrophe, aber ein komplettes Katastrophen-Prospect auf Wide Receiver in der zweiten Runde zu nehmen, das ist okay. Das geht mir halt auf den Sack.
Ja, und das ist ja auch das. Ich finde es immer so spannend, auch bei diesen ganzen Draft-Grades. Ich meine, das ist ja aktuell sowieso so ein Thema, wo sich anscheinend alle drüber echauffieren jetzt, dass es Draft-Grades gibt. Ich glaube, wenn der Prozess in so einer Liga einfach bewertet wird, da darf sich, glaube ich, niemand beschweren. Das ist auch ganz normal. Irgendwo rüber müssen wir uns ja auch unterhalten. Irgendwas müssen wir auch lesen. Und ich glaube, da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Im Fußball, jeder Transfer wird sofort bewertet. Ne? Das ist einfach ganz normal und das gehört dazu. Und ich finde, das ist ja auch irgendwie spaßig. Ich glaube, man sollte nicht immer alles für bare Münze werfen. Vor allen Dingen, ich finde es halt echt wirklich witzig, dass dann so ein Team, wo wir jetzt gerade bei den Seahawks sind, da kann ich halt auch mehr zu sagen als bei anderen Teams, dann praktisch schlecht dafür bewertet wird, dass sie dann keinen Quarterback nehmen. Weil es ist ja eben genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn sie die Klasse einfach scheiße fanden und einfach schlecht fanden, dann ist ja genau der richtige Prozess zu sagen, nein, wir nehmen jetzt keinen Quarterback, von dem wir glauben, dass er ein Bust ist, sondern gehen vielleicht lieber auf den High-Upside-Corner.
Ja.
Und das ist ja auch dann wieder die Frage natürlich vom Anfang, was ist es wert, dann einen mittelguten Quarterback zu nehmen?
Ja.
Ne? Also schadet es dir vielleicht.
Ja. Genau, kurz zurück, nur um Kenneth Walker abzurunden, das ist mir nur so auf den Sack gegangen, ich musste das mal kurz loswerden. Kenneth Walker ist ein cooler Running Back, ich mag ihn sehr gern und ich verstehe komplett, was du ihn hier an 1-3 nimmst, finde, das ist auch überhaupt kein Reach oder ein Fehler. Ich habe einfach ein bisschen mehr Bedenken, was das Passing Game angeht, aber ganz ehrlich, am Ende ist er sehr, sehr nah dran an meinem anderen Tier auch und von dem her völlig fein. An 1-4 schnapp ich mir aber jetzt meinen zweiten Receiver aus dem ersten Tier oder aus dem ersten Receiver-Tier, aus dem zweiten Tier insgesamt und das ist eben Drake London, Receiver, der zu den Falcons ging. Über den Landing-Spot hatten wir schon gesprochen. Ich habe bei London meine Fragezeichen, auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz, dieses Draft-Kapital hatte ich ja in der letzten Folge nochmal drüber gesprochen. Sehr, sehr hohes Draft-Kapital will ich auch nochmal ein bisschen mehr gewichten und wenn ich keine wirklich kompletten, also so, wenn ich nicht komplett abgeneigt bin von einem Prospect, dann stufe ich ihn dann auch ein bisschen nach oben und er ist halt der Receiver 2 hinter Kyle Pitts, das ist auch okay. wenn da einer 27% und einer 26% Target Share hat, dann ist das auch in Ordnung und von dem her Drake London wheels up.
Ja, ist auch hier für mich auch in dem Tier, also völlig guter und fairer Pick an der Stelle. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, sehe ich genauso. Für mich kommt dann an 1-5 eben Kenny Pickett.
Das war klar, ja.
gute Umstände, Pittsburgh. Also, ich sag mal, Waffen, Waffen, Waffen. Ne? Das ist echt also krass für einen Quarterback. Und wenn Pickett nicht eine Vollkatastrophe als Spieler ist letztlich oder sich als solches entpuppt, kann man sagen, kann er oder ist die Chance relativ groß, dass er da auch echt solide aussieht. Und wie gesagt, sie sind halt mit Big Ben in den letzten Jahren, den haben die irgendwie durchgeschleift. Und das ist, glaube ich, das sagt, glaube ich, alles, wenn du mit Big Ben irgendwie noch was reißt in den letzten Jahren, dann musst du ganz solide sein. Ja, Tackle hätten sie vielleicht noch mal ein bisschen upgraden können, aber alles andere ist da wirklich schon auf Elite-Level und dementsprechend Pickett als einziger draftable Quarterback. Nein, draftable nicht.
Ja, halt. Genau, als einziger, der dir kurzfristig auch eine gewisse Sicherheit gibt.
Genau, und dementsprechend, also dadurch hat sein Wert halt auch nochmal zugelegt, weil er wirklich der Einzige ist, wo wir uns, der eben dieses Day-One-Draft-Kapital hat.
Ja. Ich hätte ihn jetzt halt auch sehr gern an ein 6 gezogen, tatsächlich. Aber da hast du mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann muss ich Garrett Wilson nehmen, neuer Receiver der Jets. Irgendwo in diesem Tier, da sind die jetzt alle relativ nah beieinander für mich. Der Spieler, der da auch am frühesten geht, das heißt, da weiß ich, den würdest du mir an 1,7 bestimmt wegnehmen, deswegen muss ich den hier nehmen und hoffe dann einfach, dass weiter fällt. Ansonsten, also Garrett Wilson, wirklich gutes Prospect, hatten wir schon gesprochen, drüber auch in unseren Pre-Draft-Takes. Der Landing-Spot hätte sich ja besser aussehen können. Das ist so. Ich glaube nämlich auch einfach weiterhin auch an Elijah Moore und ich glaube an beide irgendwo. Aber ist natürlich auch ein bisschen der Punkt. Ich nehme hier gerne von den beiden an sich, wer gerade günstiger ist. Also ich finde, sie sind sehr ähnlich. Und wir haben heute eben in unserem Deal zum Beispiel den 1,8. Ich habe im Prinzip für den 1,8 dann selber Elijah Moore bekommen. Und Garrett Wilson ging in dem Draft an 1,5. Also wenn ich dann so sehe, wenn Garrett Wilson schon früher geht als Elijah Moore, jetzt so, wenn man da so ein bisschen einen Vergleich anstellen will, dann nehme ich lieber Elijah Moore. Hier an der Stelle hatte ich jetzt nicht die Auswahl, aber Garrett Wilson mag ich einfach trotzdem sehr, sehr gern.
Ja, ist hier auch für mich, also für mich, wie gesagt, nach Pickett dann ein Tierbreak, dann geht es bei mir mit Wilson auch im Prinzip weiter. Und da glaube ich auch einfach ans Talent und ans Draftkapital, gebe ich dir recht. Und wir müssen hier wirklich, also das Einzige, weswegen ich ihn hier runterstufe, ist, weil für mich hier auch echt dieses Outcome gibt, dass er eben mit einem schlechten Zach Wilson irgendwie die nächsten 2-3 Jahre gefangen ist. Und das würde mich halt nicht so, so ganz glücklich machen. Und ich sehe halt auch eben, wenn das nicht so gut läuft, dass eben auch wirklich viele Anspielstationen in der Offense sind. Ne? Also das heißt, wenn dann der Quarterback quasi implodiert und dann noch viele Anspielstationen relevant machen soll, dann sieht es halt meistens düster aus, weswegen ich da so ein bisschen Concerns habe. Aber ich, wie gesagt, halte ihn auch nach wie vor für ein gutes Prospect, weswegen er aber einfach der für mich der Anfang des neuen Tiers ist. Dann würde ich mal mit meinem nächsten Spieler hier weitermachen und entscheide mich hier für Jameson Williams.
Ja, das habe ich vermutet tatsächlich. Receiver, der zu den Lions gegangen ist, auch hier sehr frühes Draftkapital, 1,12 glaube ich war es. Die Lions sind ja auch massiv hochgetradet für den Pick. Ich glaube, relativ offensichtlich. Also hat auf jeden Fall gezeigt bei Bama, was er kann und was er irgendwo, was er vielleicht sein kann, auch in der NFL. Verstehe den Pick sehr gut aus an deiner Stelle. Auch wenn ich bin ein bisschen niedriger bei ihm, einfach aus bekannten Gründen. Auch da haben wir schon viel drüber geredet. Aber trotzdem, die Opportunity ist natürlich da, ne?
Ja, genau. Also gucken wir mal, was er wirklich diese Saison aufs Feld bringt oder wann er überhaupt auf dem Feld steht. Das wird halt spannend sein zu sehen. Ich glaube aber einfach, dass, und das hat jetzt hier auch an der Stelle, ich bin jetzt kein riesen Jameson Williams-Fan, ne? Also der war halt bei mir jetzt auch nicht so hoch Pre-Draft. Aber ich glaube halt, er bekommt einmal Welpenschutz, was Value angeht, wenn er nicht gleich produziert, dann kann man immer sagen, hier, aber der war ja verletzt und bla bla bla, der braucht ja noch ein bisschen, bis er in den Tritt kommt. Das hält sein Value dann so künstlich ein bisschen hoch. Es gibt viele Jameson Williams-Fans, das kommt auch dazu. Also wenn er einschlägt, dann kannst du ihn halt wahrscheinlich noch mal ein bisschen teurer verkaufen. Und ich glaube einfach, Detroit wird in der nächsten Offseason was auf Quarterback machen. Also beziehungsweise das ist eigentlich sicher. Ne? Also es kann eigentlich nichts. Also außer Goff hat jetzt auf einmal ist jetzt auf einmal irgendwie Second Coming of wer ist spät ausgebrochen?
Genau, jetzt müssen wir einmal überlegen.
Aaron Rodgers oder sowas, nee, keine Ahnung, er ist schlecht war oder, nee, auf jeden Fall das ist denke ich ziemlich sicher, sie haben zwei First-Round-Picks auch im nächsten Draft, womit sie dann auch noch einiges anstellen können und denke, das wird dann für so einen Quarterback für so einen Receiver dann auch eher positiv. Wir haben über Chark gesprochen, der jetzt erstmal für ein Jahr da ist. Mal gucken, wie es danach aussieht. Und dann sind die Rollen ziemlich klar. Williams, hohes Draftkapital, Wide Receiver 1 in der Offense. Und dann schauen wir mal dazu. Da bin ich auch bei den Lions insgesamt relativ positiv, weil das doch so aussieht, als würden die da was auf die Kette kriegen. Dan Campbell hat das, glaube ich, ganz gut im Griff.
Smarte Leute dort auf jeden Fall am Werk. Von dem her, das sind durchaus auch gute Punkte, die man bei einem Spieler mit berücksichtigen kann. Ein Spieler, der auch in eine sehr gute Situation gekommen ist, da sind auch ein paar smarte Leute am Werk, die haben nämlich vor einigen Jahren Patrick Mahomes gedraftet. Das war sehr clever. Und Sky Moore ist jetzt der neue Receiver in Kansas City. Ich bin absolut Vollgas auf dem Hype-Train. Also er ist sogar, wenn jetzt alles ADP egal wäre, er ist sogar meine Nummer 4 jetzt schlussendlich geworden. Der Landing-Spot, den finde ich einfach so unglaublich killer. bin wahnsinnig hyped drauf. Natürlich ist er ist im gleichen Tier wie ein Kenny Pickett zum Beispiel. Das heißt, ich seh ihn nicht auf dem Burks- und London-Niveau, sondern schon drunter. Aber trotzdem, Sky Moore hat einfach am College dominiert. Ein Early Declare aus einer Nicht-Power-5-Conference kommt selten. Da gibt es eben diese Davante Adams und der ist noch der andere, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, den es da noch gab, der auch ganz ordentlich war, glaube ich. Sind da so die Vergleiche dann, die offensichtlicherweise kommen. Ich erwarte jetzt nicht, dass er Davante Adams eine Davante Adams-Karriere hat, aber trotzdem, Sky Moore ist, glaube ich, ein richtig guter Spieler. Second-Round-Kapital, dann noch zu den Chiefs. Ich bin sowas von am Hype-Train drauf. Überragend.
Ja, ich muss sagen, so langsam so ein bisschen, also ich habe mich damit jetzt auch nochmal ein bisschen intensiver befasst und ich komme so langsam auch dahin. Man muss einfach sagen, die Konkurrenz bei den Chiefs ist jetzt nicht so besonders. Und sie scheinen an ihn zu glauben. Größe an sich ist auch okay, ist jetzt nicht mein, von der Größe her nicht mein Lieblingsspieler, aber also ich glaube auch schon, dass das was werden könnte und deswegen ist er bei mir jetzt auch ordentlich geklettert, zwar nicht so hoch wie bei dir, aber ist bei mir zumindest mal im geteilten dritten Tier mit einigen anderen. Okay. Wir haben es ja eingangs auch gehört.
Gut, dann bist du an 1-9 wieder dran. Welchen Spieler darf ich dir denn da anheften?
Da gehe ich jetzt und weiche nicht von meiner Pre-Draft-Evaluation ab und gehe mit George Pickens.
Jetzt dachte ich schon, nachdem du so angefangen hast, mit Isaiah Spiller, aber das wäre dann doch etwas zu viel des Guten.
Ja, das L nehme ich.
Komm, du, das müssen, nehmen wir alle. Das nehmen wir alle.
Ja, aber also da war ich ja doch etwas zu motivieren. Ja, gut, ja, fair. Naja, gut. Hauptsache, man kann dann adjusten, ne? Das ist ja eben.
Ah, weißt du doch, die Diskussion letztes Jahr, als ich im David Draft dran war und Breece Hall versus Isaiah Spiller, haben wir damals schon diskutiert.
Ja.
Und da war der wirklich, das war in Devi-Kreisen, klar, Isaiah Spiller Running Back 1 der Klasse. Das ist wirklich ist echt tragischer und Absturz für uns als Dynasty-Spieler. Der als Talent da vorne noch mit drin, das würde die Klasse echt nochmal komplett verändern.
Ja, natürlich. Ich sag mal, wir haben im Prinzip 3 bis 4 Quarterbacks und mindestens einen Running Back verloren in der Klasse. Das muss man einfach so sagen. Ja. Das ist das Problem.
Genau, dementsprechend sprechen wir über George Pickens aber auch noch. Also Wide Receiver zu Pittsburgh, du hast schon gesagt, Pittsburgh muss man auch einfach vertrauen in der Wide Receiver Evaluation.
Ja, genau, also Pittsburgh hat eigentlich einen ganz guten Track Record, was so Receiver angeht. Zum einen, Pickens war für viele ein First-Round-Talent, für mich auch. Ich glaube, das Problem bei ihm ist einfach, dass ihm wird ein nicht so ganz leichter Charakter nachgesagt und auch, das hat man schon in manchen Szenen auch ganz gut sehen können. Natürlich immer die Frage, was bedeutet das wirklich? Aber da glaube ich, ist Pittsburgh wirklich auch einer der Top-Landing-Spots in der NFL, wo man hinkommen kann, wenn man ein schwieriger Charakter ist. Ich glaube, Mike Tomlin hat die Jungs schon sehr, sehr gut im Griff. Ich glaube, das ist so ein Coach, der sehr, sehr, ja, wie soll man das sagen, disziplinmäßig, die schon im Griff hat. Das ist jetzt kein Coach wie Urban Meyer oder sowas, wo dann alles egal ist. Oder Joe Judge, der die Leute dann am liebsten verprügeln will oder sowas. Also so, da habe ich schon Vertrauen in den Coaching-Staff. Einmal was, ja, ich sag mal, die Evaluation von Wide Receivern angeht. Da habe ich in den Head Coach Vertrauen. Da habe ich in die ganze Offense Vertrauen. Und man muss einfach sagen, natürlich aktuell mit Claypool und Deontay, wie auch Freiermuth, sind da einige Anspielstationen. Aber wer weiß, wie lange noch. Also ich glaube erstens, dass Pickens das größte Talent von denen ist, von den Receivern. Ich glaube zweitens, dass also Deontay Johnsons Vertrag läuft aus. Da muss man auch erstmal gucken. Ich vermute, sie werden ihn verlängern, aber sicher wissen wir es auch nicht. Und dementsprechend, ja, bin ich bei Pickens nach wie vor hoch. Hier natürlich habe ich ihn relativ früh genommen jetzt. Ich glaube, man kann ihn auch später draften, weil einige andere vor ihm gehen werden. Aber ja, also ich nehme ihn in dieser Range, in diesem Tier mit einigen anderen zusammen.
Ja, also ich muss jetzt sagen, hier 1-10, das ist komplette Scheiße. Das ist wirklich, also hier zu draften tut richtig weh. Ich könnte jetzt, mein Best Player available ist schon natürlich David Bell. Den will ich hier noch nicht draften, weil ich einfach sage, da hoffe ich drauf, dass du ihn mir nicht wegschnappst, jetzt so bald. Das heißt, ich würde schon gern noch jemand anders nehmen. Auf der anderen Seite, ja, ist das hier echt unglaublich messy. Und weißt du was? Ach ja, das kann man nicht machen, Ich gehe jetzt hier an der Stelle mal mit einem Spieler, der, glaube ich, im Moment ein bisschen unterschätzt ist, hat Drittrunden-Draft-Kapital bekommen. Running Back nochmal, tatsächlich gehe hier Ende der ersten Runde mit Rashad White. Ist natürlich jetzt zu den Bucks gegangen, da hat Leonard Fournette einen Vertrag gekriegt. Das ist so, der ist da und geht auch erstmal nicht weg, aber trotzdem irgendwie, ich finde, Rashad White war vorher, haben wir gesagt, hier, der hat wirklich Upside, das ist ein All-Around-Back, der kann in jedem Down auf dem Feld stehen, sah gut aus am College, auch seine 2 Jahre, wo er dann bei Arizona State war, und ich mache den Pick hier wirklich nicht gern, weil ich weiß, dass der value-mäßig scheiße ist, aber ich muss ja irgendeinen Spieler jetzt auch nehmen und ich will nicht einfach nur jetzt nach, da können wir gleich nach ADP gehen, ja, das ist ja auch Bullshit, deswegen gehe ich jetzt mit einem Spieler, den ich an der Stelle ganz gern mag, den ich dafür solide halte, auch wenn man hier ganz klar sieht, Rashad White, das ist kein First-Round-Pick eigentlich und ich muss ihn hier an 1-10 nehmen, das sagt auch jetzt wirklich alles über diese Klasse aus.
Ja, also gut, du hast es ja schon gesagt, ne? Das ist ein bisschen früh für White letztlich, aber an sich, klar, der Landing-Spot ist jetzt nicht so prickelnd. Ich glaube aber schon, dass der relativ früh das Feld auch sehen wird.
Ja, sollte.
Also Pass-Catching-Work auch sehen wird und guter Komplementär-Back zu Fournette ist. Ich glaube, Fournette tut das richtig weh. Also ja, den hatten ja viele wirklich als günstigen Running-Back-1-Kandidaten. Mhm. Ich auch, natürlich musste man auch haben. Aber ich habe auch bewusst vor dem Draft dann ihn nicht zu teuer gekauft.
Ja.
Viele wollten einen First Rounder für ihn haben und da habe ich immer gesagt, nein, maximal einen Second. Ja,
gut, den 1-10.
Maximal einen Second und hat mir diese Situation jetzt auch echt nochmal dann in die Karten gespielt, kann man sagen.
Recht geben.
Und dementsprechend, wir kennen diese Szenarien und von daher eine Verletzung für Fournette und wir haben hier einen Running Back 1 Kandidaten.
Also das ist der Punkt, das ist wirklich das auch hinter der Entscheidung. Rashad White hat wirklich krasse Upside.
Ja, ja.
Das ist High-Flying-Offense und eine Fournette-Verletzung, wie du gesagt hast, der sieht dann auf einmal gut aus, dann hast du da Passcatcher an sich noch verletzt, das kann er sogar, PPR kann das auf einmal eine Maschine werden, kann durch die Decke gehen, der Preis.
Also wer Tony Pollard mag, und sagt, Tony Pollard. Wer sagt, Tony Pollard ist irgendwie ein Borderline First-Round-Pick wert oder sowas, solche Sachen hat man in der Vergangenheit durchaus schon mal gehört, der sollte Rashad White lieben. Also Rashad White mag ich also wesentlich lieber als Pollard. Und ich glaube, der ist hier auf jeden Fall im starken Kreis einer der besten Backups der Liga zu sein.
Ja, der ist instant auf diesem Madison-Pollard-Niveau eben drauf, auch für mich. Und da auch mal nicht vergessen, dass er zumindest ein Running Back ist, der letztes Jahr auch 225 Touches gehabt hat. Wir werden später noch andere Backs draften, relativ früh, natürlich nicht 1-10, klar, aber trotzdem, die weitaus weniger Touches gesehen haben, maximal in einer Saison.
Ja, also White, finde ich, ist ein gutes Target so in der so frühen bis mittleren Runde 2. Da kriegt man ihn, da geht er auch in der Regel. Genau. Und da ist es ein gutes Target, auf jeden Fall. Da bin ich dann auch, also Ich mag hier den Spieler, nur die Draft-Position nicht so gerne.
Verstehe ich komplett. Genau.
Ja, an der Stelle dann für mich ein Spieler, der für mich hier im gleichen Tier ist wie Sky Moore und George Pickens. Chris Olave, wir haben vorhin über ihn gesprochen. Ja, übers Profil haben wir genug gesprochen. Wir sind nicht die größten Fans. Dennoch für mich einfach aufgrund der Situation, in die er kommt, auf einmal solange Michael Thomas oder wenn Michael Thomas spielt, ist er der Wide Receiver 2 bei den Saints. Das hat schon einen gewissen Wert, finde ich. Und wenn Michael Thomas nicht da ist, ist halt instant die 1. Und ja, da wird er halt Tages sehen. Und der wird auch, denke ich, wenn nichts schlecht läuft, wird auch eine solide Rookie-Saison spielen.
Ja, der wird auch eine solide NFL-Karriere haben.
Ja, genau.
Das passt schon und ist, glaube ich, so fair muss ich auch sein, wäre auch der vernünftige Pick an 1-10 gewesen, aber habe ich nicht übers Herz gebracht.
Ja, ist ein bisschen wie Devonta Smith letztes Jahr, ne? Das ist
ja, aber nochmal anders. Also Smithy war schon noch der hat wirklich zerfetzt halt als Senior, das darf man auch nicht, und das hat Olave halt so gar nicht gemacht.
Nee, stimmt schon. Also von daher, ja, Olave hier auch kein Pick, den ich gerne mache. Ne? Also wenn ich dem Pick rauskomme.
In die Probleme werden wir sowieso nie kommen, weil der immer vor uns geht. Also wir werden beide kein Olave draften normalerweise.
Wahrscheinlich nicht, nee. Also ich glaube, sehr oft wird der eben als Wide Receiver 4 oder 5 vom Board gehen.
Ich glaube früher sogar. Ich glaube oft früher, ja.
Also Wilson,
Olave, Jameson. Das sind die drei und da wird Olave auch oft genug, glaube ich, an 3, 4, 5 und so gehen. Also
ja, gut. Ja, spannend. Auf jeden Fall, ja, für mich hier an der Stelle der Pick, der vom Value okay ist, der vom Value passt.
Absolut, daher, absolut. Ja. Genau, werdet ihr wahrscheinlich an 1,11 nie die Möglichkeit haben oder nur sehr, sehr selten. Ja. Dann an 1,12 hier jetzt. Ich werde nicht für meinen Guy reachen. Ich werde jetzt hier tatsächlich auch mal, mache ich ein bisschen den Pick, den ich in Real Life auch nur sehr ungern tue, denn bin zu oft in der Vergangenheit auf die Schnauze gefallen mit Situationen und vacated Targets draften. Aber trotzdem muss man halt sagen, über Christian Watson wissen wir auch so super wenig. Kommt aus der FCS raus. Absolut Riesen-Bust-Kandidat hier an 1,12. Also das kann richtig outflamen, das kann richtig scheiße aussehen in einem Jahr. Aber ich glaube an der Stelle hier in Green Bay, wir haben vorher noch drüber gesprochen, so in Green Bay, der Receiver-Korps ist so schlecht. Christian Watson muss nicht mal gut sein und wird seine Rolle haben eigentlich. Also kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er eine Amari Rodgers Rookie Season spielt. Und deswegen an der Stelle nehme ich ihn einfach mal und hoffe, denn die Upside ist bei ihm schon da.
Ja, irgendwohin müssen sie den Green Bay ja werfen.
Also, genau.
Wir können ja jetzt Aaron Jones keine 250 Targets geben. Von daher, ja, ich bin bei Watson genauso, also das Upside ist da, aber der Floor eben auch nicht. Es ist wirklich eine komplette Wildcard und es ist in dieser Range hier der Pick. Aber ja, es ist halt wirklich, ne, da muss man weh. Wenn er hittet, dann hast du natürlich echt einen Elite-Receiver.
Ne? Ich würde jedem wirklich empfehlen, diesen Pick, den muss man traden. Wenn das Board so aussieht, dass du so, ich kann dir mal kurz vorlesen, du hast jetzt hier Christian Watson, James Cook, Jahan Dotson, David Bell, John Mechie, Wandale Robinson ist jetzt hier nach ADP das meiste, aber wir wissen beide, David Bell geht später und dann bist du da. Ich glaube, wir beide mögen die Spieler nicht besonders gerne, die da gehen, und dann hast du noch einen 1-12, also den 1er noch davor, es ist nur ein First-Round-Pick, ja. Das muss man immer in der Situation versuchen zu verkaufen.
Ja, denke ich auch. Also da würde ich auch irgendwie probieren rauszukommen, aber es ist schwierig, ne? Dann auch an der Stelle da aus dem Pick rauszukommen und dementsprechend.
Das ist die Situation, wo mal 2 Seconds für einen First reichen können.
Ja, unter Umständen, genau. Ja.
Richtig. Okay, gut, du bist wieder dran an 2-1.
Ja, dann bin ich hier dran und muss mich einmal kurz umschauen, bin mir aber schon relativ sicher. Ich nehme hier James Cook, Running Back, Buffalo.
Ja. Ja. Ja, Phil, warum ist der überhaupt zu dir gefallen? Oder, ja, das ist ja, weil Second-Round-Pick der Bills auf Running Back in diesen Glaring Need hinein.
Ja, weil es James Cook ist. Also, wir hatten ihn Pre-Draft halt, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir haben ja Pre-Draft auch unser Mock gemacht und da ist er an 3-5 vom Board gegangen.
Ja.
So, also da kann man sehen, das ist, glaube ich, der größte, dann ist, glaube ich, insgesamt der größte Riser eigentlich sein.
Ja.
Mal abgesehen von denjenigen, die undrafted waren vorher. Aber ja, James Cook war Pre-Draft mein Running Back 10 und ist jetzt mein Running Back 3. Problem ist halt, James Cook ist halt kein richtiger Running Back. Das ist halt so ein Running Back-Receiver-Hybrid. Und für mich, aus meiner Sicht, hätte es auch Landing-Spots gegeben, wo er mich gar nicht interessiert hätte. Aber ich glaube einfach, Buffalo ist gut. Also Buffalo, die wissen, was sie da tun. Sie wissen, warum sie Leute früh draften. Ja. Und sie haben für ihn eine Rolle im Sinn. Sie hatten J.D. McKissick, wenn wir uns erinnern, schon beinahe gesigned, der im Prinzip das Gleiche ist wie James Cook, nur ein bisschen schlechter vielleicht, aber im Endeffekt ziemlich ähnlich vom Profil her. Und J.D. McKissick hat gezeigt, dass er produzieren kann. James Cook ist J.D. McKissick auch mit Draftkapital.
Ja.
Buffalo hat nur Devin Singletary. Viele singen aktuell Lobeshymnen auf Devin Singletary. Und da muss ich mich wirklich fragen, woran das gelegen hat. Also bitte, ne? Lass bloß die Finger von Devin Singletary. Das ist eine absolute Katastrophe. Und wenn irgendjemand jetzt sagt, oh, nur James Cook, dann verkauft den, ne? Wenn ihr einen Second für den bekommt, sofort weg. Ich glaube halt, James Cook könnte so eine Rolle haben, in der er irgendwie wirklich 15 Touches pro Spiel, 8 Receptions, sowas in die Richtung sehen kann.
Das wäre crazy,
Alter. Third Down Work, Two-Minute-Offense und solche Geschichten. Ich meine, wir haben diese Spiele von J.D. McKissick gesehen. Goal-Line sehe ich bei ihm halt nicht. Andererseits, sie haben ja keinen Goal-Line-Back. Sie haben keinen Goal-Line-Back. Wen willst du da hinstellen? Also von daher ist es noch nicht mal gesagt, wenn er sich da nicht blöd anstellt, dass sie ihn dann unbedingt rausnehmen. Mhm. Sie haben natürlich Josh Allen, der ist deren Goal-Line-Back, aber auch da, die zahlen dem bald irgendwie 40 Mille im Jahr, dann wollen die den wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit da in die Line rein rushen lassen. Also ich sehe schon, also für James Cook ist diese Range wirklich ganz wide, aber wie gesagt, J.D. McKissick wäre hier meine Comp und J.D. McKissick ohne Antonio Gibson vor allen Dingen. Mit Draftkapital. Genau. Und das hat seinen Wert, meiner Meinung nach. Und
In der guten Offense,
genau. So, und das hat seinen Wert, meiner Meinung nach. Deswegen ist er für mich hier mein Running Back 3 aktuell, Entschuldigung. Natürlich irgendwo niemals ein Workhorse-Back, ne? Aber manchmal braucht es das nicht. Wir haben Austin Eckler gesehen, wir haben Alvin Kamara gesehen. Nicht, dass ich jetzt sagen will, er ist einer von denen, aber ich sehe schon ein Outcome, wo James Cook auch wirklich sehr Fantasy-relevant ist.
Ja, man braucht auch nicht den Quatsch machen hier, der wiegt jetzt 199 Pfund, dann geht's gar nicht. 200 Pfund, das wäre dann okay. Also dann wär's, das wäre dann meine Grenze, ab dann drafte ich Running Backs.
Ja.
Wer das macht, der hat's auch nicht verstanden. Ich glaube, dass er undersized ist, wissen wir beide. Wäre das nicht, dann wäre er jetzt in Top 3 Contention wahrscheinlich, wenn James Cooks Profil, gut, dann hätte er auch mehr Carries gehabt im College, das ist halt einfach so. Er hatte halt in seinem besten Jahr 140 Touches und davor halt maximal unter 70. Also das ist das Problem und das ist auch mein Problem mit ihm natürlich, das ist jedermanns Problem mit ihm, das ist der Grund, warum er eben an 2-1 überhaupt noch da ist. Kann man absolut machen und ich glaube, bei James Cook ist halt der Punkt, du darfst es denn jetzt an 2-1, um zu versuchen, irgendwie einen 23 First sogar rauszupressen aus der Nummer. Ne?
Und ich glaube, das ist möglich. Ich glaube sogar, das ist teilweise besser möglich, als es das zum Beispiel für einen Chris Olave ist oder sowas.
Ja, oder einen Christian Watson. Auch so.
Auch, das muss genau, genau. Und ich glaube, also ich würde ihn jetzt... würde ich ihn in der ersten Runde draften? Kann man ja auch mal so rum aufziehen, das Pferd.
Das, was ich an 1-10 gemacht habe, zu sagen, scheiß auf den Floor, ich gehe mit Rashad White, weil der eine Leonard Fournette-Verletzung und ein paar gute Spiele davon entfernt ist, dass ich einen 23 First dafür bekomme, das kann ich mit James Cook auch noch machen. Der Vorteil bei White ist halt auch noch, dass er schwer ist, dass er wirklich auch noch eine richtige Every-Down-Back-Rolle kriegen kann, das ist bei James Cook schwer. Aber James Cook braucht trotzdem nur einige gute Spiele und dann geht sein Marktwert massiv nach oben.
Ja, genau. Also James Cook wird niemals 25 Touches pro Spiel sehen. Da müssen wir uns, glaube ich, die Illusion können wir, glaube ich, uns nehmen. Aber wie gesagt, nee, ist so. Also ich glaube, ich hätte da auch echt nicht so das Problem. Aber gut, warum sollte ich es tun, wenn ich ihn dann 2-1
kriege beispielsweise? Genau, das stimmt.
Ja.
Gut. Genau, so viel dazu. Also, bevor man schlechte Receiver-Profile pickt, lieber dann einen High-Upside-Running-Back. Ich nehme an der Stelle aber jetzt, und da lasse ich mir gar nichts reinreden mehr, ein sehr gutes Receiver-Profil. David Bell muss von mir an 2-2 jetzt auch genommen werden. Das ist auch die Range. Ab da frage ich tatsächlich sogar in realen Draft jetzt an, so für ihn quasi irgendwie reinzutraden. Ich biete da gern mal 23 Seconds an, wenn ich denke, dass die late werden, wenn ich da eine Chance habe drauf. David Bell hat ein mega gutes Profil. Ich bin immer noch überzeugt von ihm. Er hat jetzt Day-2-Draft-Kapital bekommen. Wir haben das schon geschrieben und ich habe es noch gar nicht gesagt. Dankeschön, Cleveland Browns, wirklich. Dann ist er auch noch bei den Browns. Da ist nur Amari Cooper, da ist es schon Watson. Es hätte kaum besser laufen können für David Bell, ganz ehrlich. Es war schon, der Abgesang war schon da. Scheiße, wahrscheinlich geht er Runde 4, Runde 5 und in irgendeine Scheiße, dann geht er irgendwie zu Denver oder so und du denkst dir nur, fuck, Alter, fuck my life, alles ist im Arsch. Aber jetzt habe ich die Chance, ihn an 2-2 zu draften, ohne mich total schlecht zu fühlen. Und wie gesagt, ich bin wieder voll drin im David Belding, auch wenn ich sage, natürlich, die Upside ist limitiert in gewisser Weise bei ihm. Aber trotzdem, wer weiß, vielleicht ist er halt ein richtig, richtig guter Receiver.
Ja. Ja, und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt für mich, wo wir den Mockdraft beenden können.
Aber jetzt macht es gar keinen Spaß mehr.
Genau, also für mich ist jetzt halt nochmal echt ein krasser, krasser Teardrop. So, also für mich jetzt wirklich alle Spieler, wo ich echt noch einen Case dafür machen kann, warum ich ihn haben will und warum das alles, ne, also so wie bei White und Cook auch. So, jetzt ist eigentlich alles vom Board, wo ich sage, yes, geil, ne, kann man auf jeden Fall draften. Jetzt wäre mein nächster Spieler einer, der eben massives Draftkapital bekommen hat. Ich ihn aber trotzdem nicht mag, oder ich mochte ihn vorher auch schon nicht. Er wurde meiner Meinung nach auch overdrafted. Jahan Dotson hier für mich einfach, wie gesagt, Draftkapital, das muss man einfach respektieren.
Ja.
In Washington ist jetzt auch mal abgesehen von McLaurin jetzt nicht so viel, also. Da fehlt mir schon wirklich dann auch teilweise die Fantasie, um da wirklich ein gutes Outcome zu sehen. Sollte der wirklich mal ein gutes Spiel haben, dann würde ich den sofort abgeben. Also da würde ich wirklich, also wenn ich da die Möglichkeit habe, den für einen Receiver, den ich wirklich mag, abzugeben, vielleicht sogar noch einen kleinen Pick draufzulegen oder sowas, dann bin ich so froh.
ja,
genau.
Kurze Frage, wäre Rashad White sonst noch in dem Tier gewesen für dich? Oder hättest du den dann auch schon nach dem Tier-Drop?
Nee, White ist für mich drin. Also White ich, mochte ich vorher. White ist jetzt mein Running Back 4.
Boah, jetzt wird's hier ganz, es ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft jetzt. Und ich weiß gefühlt nicht, was ich tun soll. Es sind jetzt 15 Spieler vom Board. Es gibt noch einen Spieler, den mag ich gerne. Ich weiß, du hast ihn. An 2-4 nehme ich ihn auch nicht. Aber das Problem ist, was nimmt man hier stattdessen? Also das ist echt absolut, absolut schlimm, hier irgendwas zu machen. Und ich gehe jetzt, glaube ich, sogar, ich gehe jetzt mit Isaiah Spiller. Von den Chargers. Also es ist krass. Also 2-4 hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich dann einen Running Back mit Day 3 Draft-Kapital nehme. Mir gefällt halt der Landing-Spot für Spiller ganz gut, weil auch er nur eine Eckler-Verletzung von einer recht guten Rolle entfernt ist. Und irgendwo will ich nicht das alles aus dem Fenster werfen, dass ich glaube, dass er ein guter Running Back ist eigentlich und von der NFL wirklich underdrafted wurde. Natürlich Speed ein Concern und so weiter, aber wir haben überall Concerns. Es gibt kein gutes Prospect, so richtig gutes Profil mehr oder so. Natürlich habe ich hier auch überlegt, jetzt in einen der Quarterbacks zu gehen. Das war die Alternative. Und dann dachte ich mir, komm, ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier so einen Quarterback nehme, von dem ich selber gar nicht überzeugt bin oder der ganz weit weg ist, davon eine Opportunity zu sehen, oder was heißt ganz weit, aber schon ein Stück entfernt ist, davon eine Opportunity zu sehen, Isaiah Spiller wird aufs Feld kommen, der wird sofort die Goal-Line, glaube ich, haben bei den Chargers. Das ist eine super Offense, der kann den Ball fangen, der hat die Size, ich nehme ihn hier jetzt einfach an 2-4, auch wenn ich das Gefühl habe, wirklich überhaupt gar keinen Value-Pick damit gemacht zu haben.
Ja, das sehe ich bei Spiller ähnlich, ne? Eckelers Vertrag läuft jetzt auch nicht mehr ewig. Also,
ja. Gut, ich glaube, darauf braucht man bei einem Viertrunden-Rookie auch nicht
gehen
oder so. Das ist halt.
Die Hoffnung ist halt da.
die Hoffnung,
ja, das stimmt. Ich meine, gut, wenn Spiller gut spielt, ne, das ist ja immer das, was wir dann auch sehen. Also natürlich, wenn er jetzt mittelmäßig ist, dann werden sie halt locker was machen. Also das hält sie dann ja gar nicht ab, aber wenn er gut sein sollte und sie sagen, okay, mit dem versuchen wir es mal ein Jahr, dann ist die Chance da, ne? Sagen wir es mal so. Es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, aber verstehe schon, ich hab ihn ein bisschen tiefer.
Ich habe ihn hier nur in diesem Tier. Ich glaube, ich habe ihn auf der 20. So, wenn ich das, aber das Tier ist hier weit offen.
Ja, gut, dann bin ich dran und ich nehme hier John Metchie, Wide Receiver, Houston Texans.
Ja.
War ja auch verletzt und kommt von der Verletzung zurück, sollte eigentlich zum Saisonstart, glaube ich, auch wieder fit sein und sollte dann instant in Houston auch starten. Man kann argumentieren, dass er da der zweit- oder drittbeste Receiver ist ab Tag 1 und wird die Opportunity sehen und ich glaube, Houstons Offense ist auch dieses Jahr nicht so schlecht, wie man denken mag und dementsprechend glaube ich, John Metchie ist ganz okay in PPR-Formaten. Ja, schauen wir mal. Also ist jetzt auch kein Spieler, an dem ich unbedingt hänge, den ich unbedingt haben will, aber wenn er hier in der Range da ist, dann nehme ich ihn.
Ja. Fair. Ich gehe jetzt mit einem Receiver, den mag ich persönlich sehr gern. Ich mag das Profil, ich mag die Production, SEC Production, ist halt nur 5'8 groß, das ist der große Knock bei ihm. Kann Wandale Robinson jemals mehr sein als ein reiner Gadget-Spieler? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist er aber einfach gut. ich weiß es nicht. Hat halt frühes oder eher Second-Round-Draft-Kapital von den Giants bekommen. Komplett verrückt. Also die müssen Kadarius Toney auch einfach richtig hassen. Ich glaube, sie haben so die Schnauze voll von ihm. Und Wandale Robinson, hat jetzt die Chance, aufs Feld zu kommen. Mit dem Draftkapital wird er das schaffen. Und vielleicht ist er gut. Aber ich mache mir hier auch nicht zu große Hoffnungen. Da bin ich auch ehrlich.
Ja, Brian Dable hört Dynasty Flow, zumindest was Kadarius Toney betrifft. er wollte ihn auch verkaufen. Ja, also für Kadarius Toney war das schon das, ist das alles, was da passiert, schon das Todesurteil, ne? Also für Value, aus Value-Sicht.
Ja.
Ja, hast du gesehen, sein Tattoo auf dem Rücken? Der hat praktisch seine Trikotnummer und tätowiert bei den Giants und hat so im Hintergrund so New York und Giants und bla bla bla, so richtiges New York Giants Trikot, Hintergrund tätowiert, also ja, ich sag mal so, der sollte sich schon mal nach einem guten Cover-Up-Spezialisten umhören.
Ach du Scheiße.
Oder vielleicht zu den Jets, dann kann er zumindest den
Hintergrund behalten. Ja, da passt die Skyline zumindest.
Ja, genau.
Giants, Jets, da kannst du das TS noch benutzen, das ist auch okay.
Schauen wir mal. Ja, also mit Wandale Robinson will ich jetzt nicht so viel zu tun haben.
I know. Ich habe ihn aber trotzdem nicht komplett fallen lassen. Das wäre unfair hier. Also ich versuche es auch ein bisschen realistisch zu halten. Ab der Range targete ich ihn auch wirklich.
Ja. So, ich muss hier jetzt mal eben einmal irgendwo Sleeper macht die ganze Zeit komische Geräusche. Irgendwas ist hier
im Busch. Ah ja, okay. Ist irgendwas passiert? Ach, ist so, der Dino Samuel Trade jetzt durch, oder?
Nee, das war irgendwie, aber ich habe jetzt hier eben den Ton ausgeschaltet. Jetzt geht das auch mir nicht mehr auf den Sack. Ich habe gerade gelesen, dass anscheinend wohl die Sleeper-App auch wieder im Android Play Store verfügbar ist.
Für Deutschland.
Nicht anscheinend schlecht. Wohl in Europa, ja.
Nicht schlecht, Herr Specht.
Gut, okay. Dann wollen wir mal aber weitermachen. Und ich gehe jetzt, weil wir ja Titan Premium haben, ich gehe jetzt hier an der Stelle mal mit Trey McBride. Ja, also das ist wirklich, geil. Also Begeisterung könnte nicht stärker sein, wie ihr hört. Ja, hohes Draftkapital, Profil ist okay, wird jetzt Anfang der Saison wohl auch mal auf dem Feld stehen, nachdem DeAndre Hopkins ja wohl oder suspendiert ist. Dementsprechend, schauen wir mal, was das sein kann. Vielleicht kann er dann irgendwann von Ertz übernehmen und dementsprechend hier für mich der Pick, aber boah, fühle ich mich echt unwohl. Kann auch sein, dass ich den echt noch ein bisschen runterstufe.
Ja, ich bin da echt auch bedenklich raus mittlerweile bei ihm. Das ist einfach, ja, die Athletik, die passt nicht so recht. Und dann jetzt der Landing-Spot, Ertz. Ich glaube, dass der Ertz weiter der Tight End 1 ist in Arizona. Ich glaube, dass er den nicht verdrängen kann. Es ist schlecht ausgegangen für Trey McBride.
Ja,
Downgrade nach dem Draft.
Ist, wie gesagt, ist hier, kann ich auch verstehen, wenn man es hier als zu hoch sieht. Also, ja.
Jetzt beginnt es dann wirklich. Jetzt komme ich nicht mehr dran vorbei. Ich muss jetzt Quarterback gehen. Das sind einfach Jungs, die können auf einmal aufs Feld kommen. Und der den leichtesten Weg dahin hat, aus meiner Sicht, und immerhin auch nicht komplett katastrophal war, meiner Meinung nach, am College, das ist Matt Corral, Carolina Quarterback. So zwischen den ganzen Quarterbacks kann man jetzt, glaube ich, sie sind mehr oder weniger interchangeable, was den Value angeht. Dann muss man Glück haben, dass er, wenn er aufs Feld kommt, auf einmal ganz solide aussieht. Aber dass da jetzt Sam Darnold und Cam Newton, falls er vielleicht auch nochmal gesigned wird oder so, die Antwort sind in Carolina, das, glaube ich, kann man ausschließen. Und dann probiere ich es halt einfach hier an 2-8. Ist halt der Upside-Pick, einfach nur für den Outcome, den möglichen.
Ja, mir gefällt, wenn Quarterbacks auch, also die jetzt auch an Bord sind, auch tatsächlich Corral am besten, was die Situation betrifft, dass er halt relativ früh auch die Spielzeit sehen wird. Und dementsprechend finde ich den, wäre der auch der erste meiner Quarterbacks hier,
die vermutet. Hat halt auch die Athletik, um dann so am Boden was zu machen und so. Das ist schon gut.
Ja, wie gesagt, mal schauen, wie sich das nachher dann entwickelt.
In anderen Klassen nimmt man solche Spieler Ende dritte Runde.
Ja, der klassische Davis Mills-Pick aus dem letzten Jahr beispielsweise, der ging oft so Anfang dritte Runde.
Ja, genau.
Ich gehe hier noch nicht mit Quarterback. Okay. Ich nehme hier Alec Pierce, Second Round Draftkapital bei den Colts bekommen und schauen wir mal, was der so aufs Feld zaubern kann.
Bin ich sehr gespannt. Tatsächlich ist ein Spieler, bei dem bin ich zum Beispiel komplett raus. Ich verstehe komplett den Prozess. Da ist einfach eine Rolle weit offen. Mal sehen, vielleicht ist er gut. Ich glaube persönlich nicht dran, aber verständlich.
Ja.
Gut, ja, wenn du mir das jetzt da gelassen hast, schnappe ich mir halt den nächsten Quarterback. Ne? Desmond Ridder ist, glaube ich, die nächste Chance, die auch sehr, sehr groß ist, dass er aufs Feld kommt. Marcus Mariota. Bin sehr überzeugt von ihm. Und ist ein Spieler, wenn ihr den irgendwo habt, den würde ich versuchen zu verkaufen. Weiß nicht, ob jetzt jemand deswegen lower ist bei ihm, weil Ridder gedraftet wurde.
Mariota?
Aber bitte?
Ich glaube, Mariota kannst du nicht mehr verkaufen.
Keine Ahnung. Also,
ich habe es probiert.
Okay, ja gut. Tested by Phil.
Ja, ich hab einfach in einer Liga habe ich 1,7, 1,8, 1,9 und da werden Quarterbacks relativ hoch gewertet, muss man sagen.
Yeah.
Und ich habe diese drei Picks, also drei First-Round-Picks plus Marcus Mariota für alle Quarterbacks, so alle Top 8 Quarterbacks angeboten.
Ja, okay. Krass. Keiner hat was genommen.
Bitte?
Hat keiner genommen.
Nö, ich habe noch nicht mal von irgendjemandem einen Counter bekommen. Ja. Also, da kann man mal sehen, also drei First-Round-Picks, wenn wir immer darüber sprechen, witzigerweise Ja. Ja, dafür kannst du nicht immer jeden Spieler kaufen. Also ja. Bei First-Round-Picks sagen wir plus Mariota, was ist der Wert? Vielleicht ein Late-Second oder sowas aktuell. Mhm. Vielleicht auch ein Early-Third. Aber also es waren auf jeden Fall, es waren drei First-Round-Picks und ein, sagen wir mal im schlechtesten Fall ein Drittrunden-Pick. Dann, und dafür kannst du halt niemanden kaufen. Also Lamar Jackson und so wurde alles instant declined.
Rejected. Okay, ja gut. Dementsprechend Desmond Ridder könnte ja aufs Feld kommen. Das ist der einfache Grund, warum ich ihn hier 2-10 genommen habe.
Ja, ich habe jetzt auch die Wahl zwischen natürlich dem letzten Quarterback aus dem Tier und einem Running Back. Mhm. Und ich entscheide mich hier nochmal für den Running Back. Okay. Ich gehe hier mit Damien Pierce, Running Back Houston. Mhm. Ja, Damien Pierce mochte ich eigentlich ganz, war für mich ganz okay vom Profil her, vom Draft. Hat auf jeden Fall Workhorse Size. Mhm. Kann auch den Ball fangen. Und Houstons bester Running Back ist Marlon Mack.
Ja.
Na, das, also, er wurde an 4-1, glaube ich, gedraftet, wenn ich mich nicht täusche, Pierce. Ah, ne, 4-2, ne, im Real Draft. Mhm. Also, Draftkapital ist jetzt nicht besonders, aber ist jetzt auch kein absolut später Pick gewesen. Mhm. Und
4-3 war es übrigens sogar, aber ja.
Ich habe jetzt gerade bei
ESPN. Die Texans waren ja immer an 3 dran.
Aber er war erst an 4-2 gegangen, laut ESPN. 107. Nach Kate
Otten. Crazy.
Irgendein Trade oder sowas vielleicht?
Vielleicht. Vielleicht waren sie auch, vielleicht war das auch im Wechsel, die Texans mit den Lions. Das kann auch sein.
Okay. Wie auch immer, also es war auf jeden Fall, Anfang der vierten Runde. So viel können wir sagen. Und er hat für mich einen relativ einfachen Pfad dahin, da der Leadback zu werden.
Absolut, leichter wird es nicht.
Und genau, und dementsprechend ist das für mich hier den Late Second wert. Sollte er das werden, dann muss man ihn auch instant verkaufen.
Ja, das ist richtig. Damien Pierce, da halt wirklich einfach das Problem, warum kam der nicht aufs Feld, warum hat er nicht mehr Touches bekommen, das ist die Frage, aber ja, da musst du da einfach probieren und dann sehen, was das wert sein kann plötzlich.
Mich würde es halt auch überhaupt nicht wundern, wenn er nachher nur der Backup für Marlon Mack ist, ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen, voll. Also das ist echt ein Coin-Toss, den du hier eingehst, und wenn Pierce aus der zweiten Runde rausfällt, dann nehme ich ihn noch viel lieber. Also das ist jetzt hier
nicht mein liebster
Pick, aber also.
Das ist abgegrast hier auch, muss man
gut sagen. Ja, genau.
Ja, gut, ihr könnt es euch denken anhand meiner Picks davor. Ich nehme hier jetzt dann natürlich einfach Malik Willis, Backup-Quarterback jetzt von Ryan Tannehill. Ja, auch da keine Ahnung, kann halt mehr wert werden, wenn er aufs Feld kommt und dann solide aussieht und viel Rushing-Zahlen auflegt. Bisschen halt der Vergleich zu Jalen Hurts vor 2 Jahren, quasi den Ende der zweiten Runde zu nehmen. Aber wir brauchen auch nicht drüber reden. Willis an 2-12 ist unrealistisch. Der fällt in keinem Real Rookie-Draft so weit. Die meisten reachen völlig für ihn weg. Ja. Teilweise Ende erste Runde, Anfang zweite Runde nach wie vor. Finde ich viel zu früh. Ende zweite Runde ist genau der Spot, an dem man beginnen sollte, aus meiner Sicht, diese Quarterbacks zu picken, und welchen dann zuerst oder zuletzt, da bin ich total leidenschaftslos, denn da musst du einfach Glück haben.
Ich glaube halt mehr an das Upside von Correll und Willis, muss ich sagen, Ridder zuletzt nehme, auch wenn ich glaube, Ridder hat auch einen relativ einfachen Pfad, Spielzeit zu sehen. Ja. Das verstehe ich schon. Deshalb, gebe ich dir da recht. Wie gesagt, Correll wäre nochmal ein Stück vor den beiden bei mir. Insgesamt muss man aber sagen, für mich ist das auch von Dotson an 2-3 bis hin zu Willis an 2-12 ist für mich ein Tier. Und wenn du dann nachher an 2-3 Willis nehmen willst, dann ist das für mich auch völlig fair hier bei uns im Draft. Also ich kann dafür niemanden verurteilen. Ich würde es auch nicht tun, aber ich kann dafür niemanden verurteilen, weil das Upside ist einfach höher oder ist hoch.
Ja.
Natürlich erstmal, der Floor ist scheiße, und ich sag mal, mich würde es nachher auch nicht wundern, wenn Willis keine Sekunde Spielzeit sieht.
Ja,
Das ist halt überhaupt, also Tannehill ist ein solider, guter Quarterback. Genau. Und dementsprechend, ja, sehe ich das echt ganz entspannt.
Ja, guter Punkt.
Also, okay. Wollen wir vielleicht nochmal kurz einmal das zusammenfassen, also die Tiers, also wir haben jetzt die ersten beiden Runden durch. Eins war Breece Hall, war bei uns beiden das erste Tier. Dann kam Burks, Kenneth Walker, Drake London, Kenny Pickett. Das war für mich dann ein Tier, für dich.
Ja, ich glaube, wenn wir so ein Konsensus-Tier jetzt bilden wollen, damit könnte ich mich gut anfreunden auch. Okay. Wäre ich dann auch dabei. Ist okay.
Dann kommen Garrett Wilson, Jameson Williams, Sky Moore. Für dich wahrscheinlich eher schon ein Tierbreak.
Ja, da ist ein Tierbreak dann danach.
Okay, für mich tatsächlich wahrscheinlich schon vor Sky Moore. Also für mich sind Garrett Wilson und Jameson Williams nochmal ein bisschen davor. Genau. Ja. Dann kommen, also nach Sky Moore geht es dann mit George Pickens, Rashad White, Chris Olave, Christian Watson weiter. Mhm. Ja, für mich wirklich da. Je mehr ich drüber nachdenke, je mehr kann ich die eigentlich zusammenschieben.
Ja, und ich meine, es geht dann mit James Cook und David Bell bis 2-2 halt weiter, ne? Richtig. Also eigentlich ist es dann von 1-9 bis 2-2, wenn wir so ein bisschen Konsensus versuchen zu bilden, eigentlich ein Tier.
Ja, ja. Genau, würde ich auch mitgehen. Oftmals bekommst du halt Rashad White dann noch irgendwo 2-2 oder 2-3, weil Dotson früher geht, der jetzt bei uns dann kommt.
Ja.
Und genau, und Bell geht oftmals auch später, so Jungs wie Matchy beispielsweise habe ich eher gesehen oder auch dann eben einen der Quarterbacks. Und dann geht es eben für uns dann weiter, das müsste dann das Tier 4 praktisch sein und das ist für mich echt ein großes, habe ich gerade ja schon gesagt, Dotson, Spiller, Matchy, Wandale Robinson, McBride, Correll, Pierce, Ridder, Damian Pierce, Malik Willis. Ja, also gut, für mich sogar, also jetzt gucke ich auch noch mal rein.
Da faselt das jetzt echt auf, muss ich sagen. Also da wird es dann immer schwerer, auch einen Konsensus zu bilden.
Ja.
Weil hier jetzt wirklich Spieler für mich aus drei Tiers sogar drin sind. Bei Wandale bin ich noch hoch. Ich persönlich bin da hoch, da bist du niedrig, du bist dafür höher bei Pierce, ich bin da deutlich, also Alec Pierce, ich bin da deutlich niedriger und deswegen wird es da echt schwierig und ich glaube, ab da kann man wirklich auch einfach sagen, nimm den Spieler, also allerspätestens da ist einfach pick your player.
Ja, so. Klar.
Da braucht man nicht mehr von irgendeinem ADP-Value und so weiter rumgehen, für die Picks gibt dir eh keiner mehr was, also.
Nee, genau, also da, ich gucke jetzt gerade mal.
Für mich gibt es auch noch Spieler an Bord, die auch noch hier, also in das Tier mit reingehen, ehrlich gesagt. Da weiß ich aber, die muss ich auch nicht so früh nehmen. Das ist auch klar.
Ja, also genau, für mich wäre Wandale Robinson auch kein Second-Round-Pick wert. Ja. Aber das, genau, das sind eben diese Sachen, was du richtigerweise gesagt hast.
Ja. Gut, genau. Das so die ersten zwei Runden und jetzt können wir wirklich in den Speed-Modus schalten.
Jawohl.
Und machen mit 3-1 weiter, wen darf ich dir denn da eintragen?
Da nehme ich jetzt Jalen Tolbert.
Mhm, Wide Receiver in Dallas.
Genau, Cowboys Receiver. Er hat halt Drittrunden Draftkapital bekommen, Profil mochte ich nicht so besonders, aber das muss man halt respektieren. In Dallas ist auch ein Pfad zu Opportunity auf jeden Fall gegeben, hat da im Prinzip als Wide Receiver 3 von den Cowboys James Washington vor der Nase, über den haben wir ja auch schon gesprochen, zu Genüge. Und er hat da auf jeden Fall eine Möglichkeit, aufs Feld zu kommen. Die ist nicht besonders schwer. Das Draftkapital stimmt, die Offense stimmt. Dementsprechend nehme ich Tolbert hier an 3-1.
Finde ich einen guten Pick. Also was heißt, keine Ahnung, guter Pick, das ist hier alles schwierig. Aber ich finde den auch mittlerweile spannender als vorher tatsächlich. Ganz interessanter Spieler. Ich gehe hier jetzt an 3-2 mit dem Running Back. Brian Robinson von Washington an Tag 2 gedraftet. Wir haben es gesagt, ich glaube, das ist auch nicht gut für Antonio Gibson, ehrlich gesagt. Der wird da reinfressen. Es wird zwar ein ekliges, super ekliges Committee aus 1000 Backs, aber Brian Robinson mochte ich pre-draft das Profil und ich gehe hier einfach mit dem Running Back, der potenziell aufs Feld kommt mit einer Verletzung und eine größere Rolle kriegt.
Ja, also war halt ein Drittrunden-Pick, ne? Das darf man hier nicht außer Acht lassen.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wo geht Gibson gedraftet wurde.
Zweite oder dritte Runde.
Ja, stimmt, war auch so, ne? Ja, aber ich wär mir da am Ende des Tages gar nicht mal so sicher, dass wenn Brian Robinson sich sehr gut anstellt, dass wir uns da nicht wundern. Ich glaube einfach, bei Antonio Gibson ist die Fantasy-Welt ganz anders als die NFL. Also ich glaube, die NFL sieht Antonio Gibson viel niedriger, also Washington sieht Antonio Gibson viel niedriger, als wir es alle so getan haben in der Vergangenheit. Und
er war übrigens Pick 66, habe ich gerade geguckt.
Ah, also ja, sehr okay.
Runde. Aber ja, das ist lang her.
Genau, und auch nicht unter Rivera, glaube ich, ne? Genau. Oder?
Ja. Glaube ich auch.
Ja, okay, bin ich mir nicht so, aber genau, es ist auf jeden Fall, man muss
jemanden Auge drauf. Hat der den 2020er Draft schon gemacht, Rivera?
Ja, doch, müsste eigentlich, doch, der ist schon, glaube ich, so lange in Washington. Ja, könnte schon sein. Okay. Ja, gut, aber ja, wie auch immer, sie waren mit ihm, glaube ich, nicht so ganz zufrieden die letzten Jahre, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, auch, ich sag mal, sie haben ihn nie bei Third Down aufs Feld geschickt und all diese ganzen Spirenzchen, also von daher muss man da mal abwarten, deshalb verstehe ich den Pick auch.
Ja. Übrigens an der Stelle, kurzer Hinweis, du bist ja komisch in unserer Liga, in der IDP-Liga. Ich glaube, du musst einen Pick removen.
Okay.
Sei dir kurz mitgeteilt, das kannst du kurz machen, während ich... Ah nee, du musst ja auch selber noch einen Pick machen. Mein Gott, du bist ja auch noch dran.
Ja, ich bin jetzt dran. Ich picke jetzt erstmal und dann mache ich das gleich immer eben. Genau. Und die Leute ja nicht warten lassen.
Ja, eben.
So, jetzt bin ich hier an dem Punkt. Huiuiui. Ich gehe hier mit Jelani Woods.
Ja, ich habe es befürchtet.
Tight End der Colts. sogar tatsächlich, also ich werde, wenn ich McBride an der Stelle, wo er jetzt ging, und da ist so, glaube ich, relativ Consensus, ne, so Mitte zweite Runde, Ende zweite Runde, werde ich null Shares von Trey McBride haben. Ja. Aber Jelani Woods für mich sogar, also könnte ich mir überlegen, ob ich den nächsten Wochen nicht sogar auf Tight End 1 hochstufe.
Ja. Da ist er bei mir schon.
Ah ja.
Daher, ja, genau. Ist auf jeden Fall ein super Pick an der Stelle, finde ich. Also nach meinem Board absoluter Value. Und ja, über seinen krassen RAS haben wir schon gesprochen. Dann kriegt er auch noch ein bisschen, ich glaube, es war ja Day-2-Pick, ne? Ging auch Runde 3. Und eben dann auch noch zu den Colts, ganz ehrlich, da ist das Passing-Game oder Receiving-Game quasi weit offen hinter Michael Pittman. Da weiß man nicht. Und Mo Alie-Cox macht mir keine Angst. Kann gut sein, dass Jelani Woods ein absoluter Home-Run-Pick hier in Runde 3 wird. Super Upside der Spieler.
Also da bin ich auch tatsächlich ein bisschen hyped, ne? Wenn so ein Athletik-Monster in so eine Situation kommt, praktisch ohne Konkurrenz, da kann es schon abgehen.
Und schau dir sowas an wie Receiving Yards per Team Pass Attempt, so die Entwicklung. Das ist ein George Kittle-Klon so im College. Einfach auch so nicht richtig eingesetzt worden. Aber
Und
kann in der NFL auf einmal ganz anders aussehen.
Und Matt Ryan hat in der Vergangenheit ja durchaus auch mal ganz gern zum Talent geworfen.
Jo, hat Austin Hooper bezahlend.
unter anderem, genau. Ja.
Gut, dann bin ich jetzt wieder an 3-4 dran und ja, an der Stelle, wen schnappe ich mir da? Ich glaube tatsächlich, dass ich an 3-4 einfach mit Sam Howell gehe, Quarterback in Washington. Auch hier, ja, keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht hier zu früh ist, dem einen oder anderen kann sein, aber ist der was am Ende, ist der Carson Wentz der Quarterback. Wahrscheinlich ist Sam Howell ein schlechter Quarterback, wahrscheinlich ist das so. Die NFL hat uns ganz klar gesagt, dass sie auf jeden Fall ihn für einen sehr schlechten Quarterback hält. Sie hat sogar Bailey Zappi vor ihm gedraftet. Aber gut,
die Patriots draften
auch einen Third-Round-Guard in Runde 1, von dem her ist nicht ernst zu nehmen. Sam Howell hat das Potenzial, hier die Boards hochzuschießen, wenn er gut aussieht. Wer weiß das schon?
Ja, gut. Ich nehme, also ja, was soll man zu Sam Howell sagen? Ne? Ich hoffe für ihn, also ich wünsche mir irgendwie, dass der dass er irgendwie die Chance bekommt zu spielen. Ich meine, Wentz auch häufiger mal ausgefallen oder schlecht gespielt einfach. Und ich hoffe einfach für ihn, dass er irgendwie aufs Feld kommt und dann echt ganz gut spielt. Das würde mich einfach für ihn freuen.
Das wäre so geil. Ich mochte
den irgendwie. Und wie gesagt, letztlich mehr als Hoffnung kann man da aber letztlich nicht rein investieren. Das ist dann so ein Pick, einfach so ein Longshot, ne? So eine Hail Mary, um in der Football zu bleiben. Ja. Ich bin dann dran und ich nehme dann Zamir White, Running Back Las Vegas Raiders. Und warum tue ich das? Naja, er ist einfach der Backup von Josh Jacobs, bei dem sie die 50 Option declined haben. Und da kann ich mir auch sowas wie so ein Redshirt-Jahr durchaus vorstellen. Aber wer weiß, ne? Die Patriots-Coaches, also in diesem Fall McDaniels, sind unberechenbar. Aber wir haben sowas bei den Patriots halt auch häufig gesehen. Ne? Damien Harris beispielsweise, der saß auch erstmal ein Jahr und dann war er auf einmal Leadback. Und vielleicht ist das hier mit Zamir White auch möglich, wenn Drake und Jacobs dann weg sind nach der nächsten Saison. Und bis dahin ist er auf jeden Fall ein guter Backup.
Ja. An 3-6 gehe ich jetzt, das ist schwierig. Wir spielen hier Titan Premium. Mein Pre-Draft Titan 1 hat aus meiner Sicht einen schlechten Landing-Spot zwar bekommen mit Denver, Greg Dulcich. Aber ganz ehrlich, also ich bin ein großer Albert O-Fan gewesen. Die Denver Broncos haben mir jetzt gesagt, fick dich. Albert O ist definitiv nicht unser einfach so Set and Forget Titan 1. Das ist jetzt klar geworden. Den muss man extrem runterstufen nach dem Draft. Greg Dulcich hat ein Day 2 Draft Kapital bekommen. Ist ein guter Receiver als Titan. Das war ja auch nicht grundlos meine 1 vorher. Und deswegen, ganz ehrlich, wenn der aufs Feld kommt und die neue Fan-Rolle jetzt kriegt, why not? Mal sehen, was passiert. Probiere ich einfach den Shot.
Jo, ich gehe mit dem nächsten Running Back und ich nehme Hassan Haskins, mein Pre-Draft Running Back 5 und 6, nee 6 glaube ich, ne? Aber ja, auf jeden Fall hatte ich den relativ hoch. Ist der klare Handcuff zu Derrick Henry und Henry war verletzt, Henry ist alt. Wer sagt uns nicht, dass das jetzt rapide bergab geht und dann wird Hassan Haskins hier die Rolle übernehmen und der nächste Derrick Henry werden.
Natürlich.
Nein, er hat auch ein gutes Upside, wie ich finde, und deshalb nehme ich ihn.
Ist bei mir auch deutlich hochgegangen nach dem Draft, muss ich sagen. Mein, was bin ich dann? 3-8, glaube ich, ist das jetzt gerade. Ich nehme hier Romeo Dubs, Wide Receiver, der zu den Packers gegangen ist. Hier einfach im Prinzip, probieren. Bei den Packers wissen wir nicht, wer irgendwie eine Rolle hat. Natürlich ist das ein Tag 3-Pick gewesen. Hat ein ganz spannendes Profil, hat halt sein drittes Jahr verpasst, verletzt. Ansonsten sah das ganz gut aus, auch production-wise. Probiere ich.
Jo, ich nehme dann, jetzt muss ich kurz überschauen. Ja, ich nehme Tyler Allgeier, Running Back, Atlanta Falcons. 5th-Runden-Pick, ne, also absoluter Longshot. Schauen wir mal, vielleicht schafft das ja sich da. Also Mike Davis haben sie schon entlassen, für den wird er jetzt irgendwo die Rolle bekommen und wird jetzt so der Komplementärback zu Cordarrelle Patterson sein und Damien Williams.
Ja.
Schauen wir mal, vielleicht stellt er sich gut an, kriegt eine Rolle und dann gucken wir mal.
Gut, an 3-10, ich nehme den nächsten, was heißt Longshot, der Spieler wird hoffentlich relativ bald das Feld sehen, war ein Drittrunden-Pick meiner 49ers. Tyrion Davis-Price, Running Back, ist ein Spieler, der hat am College keine Bälle gefangen und wurde von den Niners in Runde 3 gedraftet. Großer Back mit ordentlicher Size, also wir sprechen nicht von Trey Sermon, den haben wir letztes Jahr noch frühe zweite Runde gedraftet. Und jetzt gibt es Tyrion Davis-Price. An 3-10 ist das wiederum in Ordnung, glaube ich, kann man einfach probieren. Der wird seine Touches kriegen. Deebo Samuel soll nicht wieder Running Back spielen. Ich glaube, da sind sie sich bei den Niners jetzt einig und deswegen wollten sie hier ein bisschen einen Bruiser haben.
Ja, das da bin ich wirklich mal sehr gespannt, wie das.
Was ein abartig schlechter Pick war. Also ja, wow, war der schlecht.
Den hätte noch in Runde 6 bekommen.
Also der Pick war schlechter als der von den Seahawks an 41 mit Kenneth Walker.
Ich bin echt gespannt, ich hätte gerne das Szenario gesehen, wann Ty Davis-Price gegangen wäre, wenn die 49ers ihn nicht genommen hätten.
Ja.
6. Runde zu den Patriots.
Keine Ahnung, oder Allgeier, so diese Allgeier-Range halt auch, so ein Back mit Size, so keine Ahnung, wer den halt braucht. Ne? So, Runde 5, 6, irgendwie da gehört er halt hin, aber nicht Runde 3, das war abartig.
Ja. Sehe ich ähnlich. So, dann würde nehme ich an der Stelle. Ja, jetzt ist das Board natürlich sehr, sehr dünn.
Also, wir haben nee, noch nicht, zwei volle Runden, Phil.
Nicht, dass es vorher schon anders war. Aber ich gehe hier mit Snoop Connor.
Oh ja. Oh,
Running Snoopy. Back. Ja. Mhm. Running Back, ehemals Ole Miss, mittlerweile Jacksonville Jaguars. Ja.
Der neue James Robinson, sagst du mir?
Ja. Extrem, ich war extrem überrascht, dass der überhaupt gedraftet wurde. Mhm. Also Size passte ja bei dem, aber habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich habe tatsächlich schon vor einem Jahr mich mit dem befasst aus Devi-Sicht und fand den da schon ganz interessant, aber dann war das wieder bei Ole Miss eher ein Jahr zum Vergessen in der letzten Saison und dann dachte ich, naja gut, okay, den brauchst du für einen Draft wahrscheinlich eher nur als UDFA auf dem Schirm haben.
Ja.
Ist jetzt aber in Jacksonville in eine gute Rolle gekommen. Die haben im Prinzip nur den von der Verletzung zurückkehrenden Etienne. Ja, Robbins ist ja noch länger verletzt, der hat dann auch einen Achillessehnenriss gehabt und ja, Peterson hat in der Vergangenheit eigentlich immer auf ein Committee gesetzt, würde auch eben zu Etienne passen, der ja eher auch kein Workhorse unbedingt sein kann, also schauen wir mal, aber ja, dementsprechend ist hier eben die Chance für Snoop Connor einen Eindruck zu hinterlassen, der wird früh das Feld sehen und ja, schauen wir mal, wie das dann endet, aber dementsprechend nehme ich den Shot an der Stelle.
Mhm. Ja, kann man, glaube ich, echt, kann man machen. Hier kann man eh wirklich alles Mögliche machen. Ja. Zum Beispiel ich mache das jetzt ganz easy. Ich hole mir hier einen richtigen Locker-Room-Guy, Special-Teamer, Tyquan Thornton. Warum auch immer die New England Patriots ihn, ich glaube, zweite Runde war das, oder?
Ja.
Gedraftet haben. Wusste jetzt nur ganz sicher, Day 2 auf jeden Fall, aber zweite Runde ist wirklich abartig. Aber trotzdem, ich habe mir den tatsächlich vorher gar nicht so richtig angeschaut gehabt, dessen Profil. Sieht gar nicht so schlecht aus, mal Production-wise, bis auf sein drittes Jahr. Aber das war auch die Covid-Saison, die deutlich gekürzt war, also sehr kleine Sample-Size. Ansonsten war das ganz solide. Production-wise ist halt 6'2 groß und krank schnell. Also, keine Ahnung. Dann kriegt er Round 2 Draft Kapital, warum soll ich es nicht probieren?
Ja, der letzte Baylor Receiver, der groß und schnell war.
Denzel,
sitzt jetzt bei den Jets irgendwo, irgendwo und macht Zeugwart, glaube ich. Aber
auch wäre auch ein guter Pick gewesen in Rookie Draft 3-12 halt. Der ging aber an 1-12 hier. So.
Ja, da muss ich mich auch schuldig bekennen, den mochte ich damals auch noch, da war ich noch unwissend. ja, dann würde ich hier gleich mal weitermachen. Ich nehme wieder einen Running Back. Ich nehme Keontae Ingram.
Alter, shit. den habe ich echt noch liegen lassen. Der war eigentlich vorher schon mein höchster Spieler. Scheiße, hast du dir Keontae Ingram. Ja, der ist auch smart, der Pick einfach, weil Arizona, da muss nur eine James-Conner-Verletzung kommen.
Richtig. Genau, da fehlt nur die James-Conner-Verletzung zum Glück. Und Keontae Ingram ist auch ein All-Around-Back. Also wenn Connor down geht, dann kann er alles spielen. Bin mal gespannt, ob der tatsächlich schon früher das Feld sieht. Also ob der wirklich schon eine Komplementärrolle bekommt, wenn sie sagen, wir wollen Connor vielleicht keine 40 Touches pro Spiel geben.
Also Keontae Ingram war die Hoffnung für mich. Den hätte ich mir bei den Niners halt wirklich gewünscht, so an Tag 3. Stattdessen haben wir Running Back ein bisschen anders gelöst, aber ja, so sieht das aus. Ich bin jetzt dran und ich gehe mit einem Tight End, der einen ganz soliden Landing-Spot hat, glaube ich. Da ist kein Evan Engram mehr da. Du wolltest mir heute schon Ricky Seals Jones andrehen, irgendwie als mein Backup-Talent, ja. Ich glaube, der Talent bei den Giants, der Talent to own ist Daniel Bellinger. Wir haben es gesehen, super raw, super getestet. Mal probiere ich hier gerne an 4-2.
Ja, und das ist auch völlig fair. Den habe ich auch, da dachte ich auch, dass er noch ein bisschen fällt. Aber den
nicht mit mir,
mag Freund. Ich natürlich auch. Ich gehe dann mit, ich gehe dann mit Khalil Shakir, Wide Receiver Buffalo. Natürlich sehr spät gedraftet, Anfang fünfte Runde. Aber Buffalo hat jetzt nicht so viel auf Receiver. Also sie haben, die Starter sind eben Dix, Davis und Crowder. Und danach wird es eben schon eng. Und Buffalo, gut, James Cook haben wir ja gesagt, ist auch ein halber Receiver. Danach wird es schon dünn. Also wenn da mal ein, zwei ausfallen und Shakir kann, glaube ich, auch Inside und Outside spielen. Und dementsprechend, ja, nehme ich den jetzt hier mal an der Stelle mal, sammle ich den ein. Mal gucken, wenn wir mal was passiert. Einer fürs Taxi-Squad.
Ja, einer fürs Taxi-Squad. Das ist tatsächlich hier irgendwie bei allen langsam der Fall. es ist echt schwer. Boah, also hier, jetzt ist es eigentlich komplett vorbei für mich. Ich wundere mich sehr, dass ein Spieler noch da ist. Und zwar Jerome Ford.
Ja.
Den hattest du deutlich höher als ich pre-draft. Da scheint dir der Landing-Spot gar nicht zu gefallen. Oder warum fällt er hier bis zu mir an 4-4?
Ja, ist halt übel. Ja. Er ist wesentlich später gegangen, als ich gedacht habe. Er ist in scheiß Landing-Spot gekommen. Da ist selbst, ich sag mal, wir kennen das Spielchen bei Cleveland. Die haben halt drei andere Running Backs. Also der ist vielleicht als vierter Running Back nachher auf dem Roster. Ne? Das kann halt in Cleveland durchaus passieren. Und da ist der Weg schon etwas weiterer. Also da ist ja nicht nur eine Injury entfernt, sondern vielleicht sogar zwei. Und das ist für mich dann schon ein Longshot. In tiefen Roster okay, aber ist jetzt, da muss ich wirklich schon ein bisschen, also der ist für mich wirklich extrem gedroppt. Ja.
Okay.
Ich nehme jetzt Willis Jones Jr.
Oh, ja.
Das, was soll man sagen?
Return Man von den Chicago Bears.
Willis Jones wird halt schon bald 25. Witziger Fun Fact, den ich heute gelesen habe, Willis Jones hat zusammen mit Juju Smith-Schuster im College gespielt. Ach, 2016.
Das ist so krank, Alter.
2016, also vor 6 Jahren. Juju ist seitdem, wie viele Jahre in der NFL? 4, 5? Und Willis Jones kommt halt jetzt vom College in die NFL. Ist halt alt, ne? Hat immerhin SEC gespielt und war da auch einigermaßen produktiv, sowohl als Returner als auch als Receiver. Und das ist positiv. Er hat bei Chicago halt gar keine Konkurrenz und war ein Drittrundenpick. Das sind die positiven Punkte, die muss man irgendwo respektieren, weswegen ich ihn in der vierten Runde nehme. In wahrscheinlich 30 anderen Landing-Spots hätte ich den nicht mit der Kneifzange angefasst.
Ja, das ist völlig richtig. Also, das ist so krass, Alter. Also, diese Chicago Bears, Mann.
Ja, das, da waren noch andere Leute auf dem Board.
Genau. Also, jetzt wird es hier wirklich auch langsam komplett wild. Und ich glaube, ich muss jetzt langsam. Es gibt ein schlimmeres Backfield als Cleveland. Und das will ich hier noch nicht anfassen. Ich weiß aber, da werden wir noch rangehen. Wir haben noch eine fünfte Runde dann. Davor nehme ich jetzt aber mal ein. Also, du hast dir einen Receiver da von den Chicago Bears geholt. Ich hole mir den anderen neuen. Treston Ebner. Ich kannte den Typen nicht mal. Ich weiß nicht, wer das ist. Also unglaublich. Aber der Typ ist immerhin 209 Pfund schwer und kann wirklich gut den Ball fangen als Running Back. Ist das jetzt die neue Lösung für, also so statt Tariq Cohen, so ein anderer Typ als Receiving Back, den da irgendwie reinzuholen? Keine Ahnung, was da der Plan ist. Aber dass der gedraftet wurde, mein Gott, gucke ich mir an. Kann sein, dass der gecuttet ist, dass es gar nicht aufs Roster schafft. Dann cutte ich den wieder. Aber Treston Ebner finde ich irgendwie ganz, ganz spannend.
Ja, den hätte ich hier später auch noch auf dem Zettel gehabt.
Du siehst, du kannst keine Spieler mehr fallen lassen, Phil. Du musst jetzt zugreifen.
Alles in Ordnung. Es sind jetzt auch nicht die Spieler, bei denen ich eine Träne verdrücke, wenn die vom Board gehen. Ich nehme dann an der Stelle, lass mich noch mal einmal kurz gucken. Ja, ich nehme dann an der Stelle Danny Gray. Wide Receiver deiner San Francisco 49ers. Auch ein Drittrunden-Pick. Mensch, was habt ihr für Value Klasse mitgenommen? Pick,
du. Hey, also du musst auch den Value einfach nehmen, wenn er am Board liegt. Das ist wirklich. Ja,
scheint so.
Ja. Es wundert mich, dass sie für Danny Gray nicht hochgegangen sind. dass sie ihn so lange haben zappeln lassen.
Ja.
Balls of Steel, John Lynch.
Ja, ich muss auch sagen, da haben sie zugepackt. Ja. Und. haben den Value eingesammelt. Drittrunden Draftkapital, wenn Debo getradet wird, dann muss ja irgendwo der Ball hin und vielleicht bekommt er dann mal ein paar Targets. Dementsprechend nehme ich ihn mit, packe ihn auf Taxi Squad und hoffe aufs Beste und erwarte
ganz das solide, Schlimmste. Ganz solider Jack-Guy, ja. Aber halt mit 180 Pfund leicht undersized, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie viel er wirklich genau wiegt, aber ja. War ein hervorragender Pick, wirklich. Der Niners, da finde ich, du hast da deutlich weniger Kapital rein investiert. Das ist okay.
Ja,
ja jetzt, ich glaube, jetzt komme ich. Ach, ich habe ja noch meinen Guy hier sitzen. Mein Gott, James Mitchell ist noch an Bord. Der ist mir schon gar nicht mehr aufgefallen. Der hätte natürlich von mir schon 4 Picks, also mindestens eher gehen müssen eigentlich. Da habe ich viel Risiko, bin ich da gegangen, dass du da einfach mal meinen Guy holst. Der ist jetzt in Detroit und ja, Leute, also TJ Hockenson. So, your time is gone. Das war's, TJ. James Mitchell ist jetzt in Town und der neue Talent 1 in Detroit. Nein, im Ernst, da muss man natürlich jetzt ein bisschen runtergehen vom Gas, ist klar. Aber ich sehe bei ihm einfach Potenzial und deswegen nehme ich ihn hier. Absolut, das ist ein reiner MyGuy und Homer-Pick von mir.
Ja, okay, wenn wir jetzt hier bei den MyGuy Talents angekommen sind, dann nehme ich Jeremy Ruckert, Talent von den New York Jets. Und glaube einfach mal, dass er der beste Jets-Tight-End ist. Hoffe das. Und hoffe, dass ich mich so über den Pick irgendwann mal freuen werde, wie der Vater von Jeremy Ruckert, der glühender Jets-Fan ist. Und als der Pick vermeldet wurde, ist er vollkommen freigedreht. sei ihm gegönnt. Von daher, ja, alles gut. Ich nehme ihn hier an der Stelle.
Nice. Ja, ich muss jetzt das erste Mal dieses fucking Backfield anfassen in New England. Es hilft alles nichts. Damian Harris, hinter Ramondre Stevenson, wahrscheinlich hinter James White, wir werden sehen. Irgendwie dieses Six-Headed Monster oder was die jetzt mittlerweile da sind. J.J. Taylor springt da noch rum, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mit Kevin Harris, war sehr hoch bei ihm an sich. Da ist halt die Injury History bedenklich, aber ich mag ihn an sich und nehme das gerne. Und ja, ich weiß aber, dass der Path to Touches brutal ist. Da hoffe ich ehrlich gesagt, auch wenn ich den drafte, dass er gecuttet wird von den Pets und woanders hingeht.
Ja, stimmt. Das wäre wirklich das Best-Case-Szenario.
Das musst du dir mal vorstellen. Du draftest jemanden mit der Hoffnung, dass er gecuttet wird.
Ja. Ich nehme dann Slot Receiver Kyle Phillips von den Tennessee Titans.
Ja, das ist glaube ich ein besserer Pick.
Opportunity ist da und mal schauen, was er reißen kann. Den Shot nehme ich, den wage ich hier an 4-11 und schau mal, was passiert.
Nice, der gefällt mir gut. An der Stelle. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich gehe jetzt halt mit einem Spieler, ja, Matt Stafford mag seine Receiving Backs gerne. Ich gehe hier mit Mr. Slow Guy, Kyren Williams, ist immerhin gedraftet worden, 4-12. Ich mag den Pick jetzt nicht, ist auch klar, aber wer weiß, wie das Backfield da bei den Rams aussieht. Vielleicht kommen wir mal aufs Feld, sieht ganz gut aus. Hat einen Namen, der hat halt den Name Value, auch in Fantasy-Kreisen. Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Deswegen nehme ich den und das ist ein Spieler, den versuche ich einfach zu einem Third-Round-Pick dann zu machen.
Ja, das verstehe ich. Anfang Runde 5, da kann man auch schon mal einen Undrafted Free Agent nehmen. Ich nehme hier Justin Ross, mal gucken, was passiert. Die Liebe erlischt nie so ganz. Was soll man sagen? Ich erwarte nicht viel, aber wenn die Erwartung dann übertroffen wird, freue ich mich.
Das ist ein Fehler von mir gewesen. Justin Ross hätte ich eigentlich in der dritten Runde schon genommen. Muss ich sagen.
Ja,
ich habe ihn immer noch da, weil ich sage, es ist mir scheißegal, sie haben ihn offensichtlich wegen Injury nicht genommen. Und nachdem er jetzt einen Vertrag unterschrieben hat, also die NFL hat doch nicht die moralischen Grundsätze, dass sie ihn wirklich vor sich selbst schützt.
Nein.
Die Chiefs, die schicken ihn raus, das ist jetzt auch egal. Ich verstehe zwar den Prozess nicht, warum man ihn dann nicht Runde 7 nimmt, wenn man ihn sogar an Bord hat irgendwie oder halt, wenn es eine Möglichkeit ist, aber gut, ist ja auch egal. Justin Ross lasse ich in keinem Draft, wenn ich ernsthaft mir das Board wirklich komplett angucke, in die fünfte Runde fallen. Das könnt ihr euch alle verlassen.
Ja, für mich ist der Sweet Spot da Runde 4. Also bevor ich irgendwie Ja, da noch ein Titan Draft oder sowas. Bitte?
Ich habe gerade Kyron Williams gedraftet.
Ja. Also bevor ich da irgendwie ein Titan oder sowas drafte und da wirklich nur noch Prinzip Hoffnung, dass der irgendwie ganz gut ist, reinstecke, dann drafte ich auch lieber einen Justin Ross auf jeden Fall. Ja.
Bei mir geht, ich nehme das nächste Ticket, das nächste Lottery-Ticket im Pets Running Back Room, Pierre Strong. Mochten wir beide ganz gern pre-draft. Jetzt natürlich kacke mit dem Landing-Spot. Ich hoffe, das gleiche wie Kevin Harris. Bitte einfach cutten, liebe Pets. Dann sind wir besser dran.
Okay, dann nehme ich auch den nächsten Running Back. Und zwar von den Kansas City Chiefs, Isaiah Pacheco. Mochte ich pre-draft eigentlich gar nicht. Aber mal gucken, was passiert. Einfach den Shot nehmen. Ja.
Genau. Das ist, glaube ich, klar. Jetzt wird es nicht einfacher, Leute zu finden. Ich gehe an der Stelle mit einem Receiver, den ich ganz gern mochte. Und ein Team, das sehr gut ist darin, Wide Receiver zu scouten, aus meiner Sicht, sind die Minnesota Vikings. Ich gehe mit Dale Naylor, eher ein Deep Threat-Typ, aber ein Spieler, der sehr gut ist in vielen Metriken, die ich mir anschaue. Ist aber auch eigentlich ein Pick, der gegen meinen Prozess verstößt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So einen Receiver zu nehmen, was soll der für einen Impact haben? Eigentlich schwer.
In Runde 5 sei das verziehen, denke ich. Ja. Und ich nehme dann einen Receiver von meinen Seahawks, und zwar Bo Melton von Rutgers. Mal gucken, was passiert. Seahawks haben auch hin und wieder mal ein Juwel gefunden, von daher nehme ich hier den Shot.
Ja.
Der war bei einigen relativ hoch oder auch Sleeper-Kandidat. Dementsprechend schauen wir mal.
Ich gehe jetzt mit einem Quarterback mal wieder zur Abwechslung. Bei mir schafft es der undrafted Free Agent Carson Strong noch aufs Board. Der hat bei den Eagles gesigned. Jalen Hurts, mal sehen. Ich glaube schon, dass die absolut an ihn glauben. Ich glaube jetzt nicht, dass der ersetzt wird wegen schlechtem Play durch Carson Strong. Das würde mich sehr wundern. Aber ganz ehrlich, wer weiß, auch da kann eine Verletzung passieren. Vielleicht ist er gar nicht der richtige Backup, das muss man alles sehen, aber so ein Backup-Quarterback hier hinten zu nehmen, macht für mich dann Sinn.
Ja, ich nehme dann noch einen Receiver mit Draft-Kapital, den ich eigentlich auch hasse. Also vom Profil her muss man sagen, den Spieler hasse ich nicht. Wir wünschen den meisten Spielern alles Gute und viel Erfolg in der NFL. Genau, Calvin Austin von den Steelers.
Ja, ein Spieler, der sich am College schon nicht freilaufen konnte mit seinem Speed, das wird in der NFL sicher super funktionieren. Das bin ich schon sehr, sehr
positiv. Wir glauben hier mal an die Steelers und du hast vorhin den Name Value erwähnt, den haben zumindest einige schon mal gehört.
Das, das ist ein guter Punkt, ja.
Ja,
das klingt gut. Ja, das ist völlig fair. Ich gehe hier mit, ich habe gerade schon einen Quarterback genommen, ich gehe hier mit einem, der sogar in der Runde 4 gedraftet wurde, auch hier, es waren die Patriots, Bailey Zappi geht hier jetzt für mich vom Bord.
Uiuiui. Okay, das ist wirklich...
Hey, hättest du Nick Mullins in Runde 5 gedraftet, in Rookie Drafts, war das wahrscheinlich keine so schlechte Wette.
Ja, naja.
Konnte man bestimmt einen Third Rounder dann kriegen.
Ja, okay. Also ich glaube nicht, dass Bailey Zappi irgendwann irgendeinen Wert haben wird. Ja. Deswegen nehme ich hier lieber noch einen Running Back und nehme auch einen, den ich pre-Draft richtig grausig fand. Aber der spielt noch nicht so lange Running Back und oder wieder Running Back, muss man sagen. Und hat als undrafted Free Agent bei den Saints gesigned. So ein Big Back. Abram Smith, Baylor.
Abram Smith, nicht schlecht, Herr Specht. Da gehen jetzt die Kandidaten vom Board zu. Bin ja froh, dass ich nochmal so einen absoluten Superstar jetzt halt hier an Bord gefunden habe. Tight End Charlie Kohler ging zu den Baltimore Ravens. Der hat immerhin einen guten Ross. Ich glaube das zwar überhaupt nicht an seiner Athletik. Der hat sowas von keine Jag so gesammelt am College. Deswegen bin ich da super skeptisch. Aber ja, an 15, scheiß drauf.
Ja, dann gehe ich noch mit meinem letzten Pick auch noch einen undrafted Free Agent. Die Jacksonville Jaguars haben gezeigt, dass sie hin und wieder auch mal ein Korn finden als blindes Huhn und haben ja mal Allen Hurns gefunden und vielleicht ist es dieses Jahr so mit Kevin Austin. Den mochte ich ja auch Free Draft.
Ja, weißt du was? Dann muss ich mich für Mr. Irrelevant entscheiden.
Brock Purdy.
Und zwar ist er zum zweiten Mal jetzt Mr. Irrelevant. Und ich nehme wirklich, ich nehme Brock Purdy. Der ging. Wir haben in San Francisco nur Trey Lance. Der war letztes Jahr schon öfter verletzt oder hatte immer wieder Probleme. Warum soll ich nicht Brock Purdy nehmen?
Ja, meinetwegen.
Also er ist ein scheiß Quarterback. Ich glaube auch nicht an ihn. Aber es ist eine Superflex-Liga.
Ja, meinetwegen. Nimm ihn, wenn du damit glücklich bist, nimm ihn. Ja.
Ja. Haben wir noch irgendwen liegen lassen? Ich glaube auch wirklich, mein komplettes Board ist eigentlich aufgebraucht. Also sehe hier nicht, Tyler Beatty wäre noch so zu nennen. Können wir, Ty Chandler ist jetzt hier vom Board gefallen.
Richtig.
War noch da.
Ich hätte noch Kennedy Brooks, der als UDFA bei den Eagles gesigned hat.
Ja.
Kate Otten. Tight End von Tampa, der ein bisschen Draftkapital bekommen hat.
Ja,
und Derrick Young, so ein, ist auch so ein Small School Athletic Receiver von den Seahawks in Runde 7 gedraftet worden. Ja. Ja, aber ansonsten, ja, dann ist auch gut gewesen, glaube ich.
Tyler Goodson. War das nicht auch so ein Guy, der Hype gekriegt hat? So? Ich
ja, bestimmt. Das hat ja jeder mal Hype bekommen. Jalen Widermeyer übrigens ja auch undrafted.
Ja,
ne?
Gut. Ja.
Also Wie auch in Real Life mit Buffalo gesigned. Mhm.
Genau, so sieht das aus. Das ist unser Mock Draft. Ich glaube, wir brauchen ihn jetzt nicht mehr komplett durchgehen. Auch der wird natürlich bei euch wieder in der App angezeigt. Auch wenn das schwer zu lesen ist tatsächlich. Das tut mir sehr leid, aber das ist schwer besser zu machen. Wenn ihr das Board genauer studieren wollt, geht in den Discord. Da wird es auch gepostet natürlich. Ja, Phil, hat mir sehr Spaß gemacht. War eine coole Folge. Wir haben schön auf das, auf die Post, ich glaube, das Post-Draft-Ranking von uns jeweils ganz gut mit einem launigen Mock hier verheiraten können. Und ich glaube, die Fragen werden sowieso kommen, laufend jetzt. Welchen Spieler soll ich nehmen? Ich habe die. Wir sind natürlich da offen, das im Discord zu diskutieren. Haut das da rein. Euch helfen nicht nur wir, sondern natürlich auch die anderen Member. Man hilft sich untereinander, man diskutiert. Die Zeit ist da und ich habe richtig Bock auf Rookie Drafts. Ich sag's dir, ich find's geil, dass jetzt hier der erste schon angefangen hat und ich hätte Bock, gleich die nächsten auch noch durchzujagen.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ja, das wird jetzt wieder eine heftige Zeit. Ich bin sehr hyped, auch was das angeht. Also schauen wir mal, was dabei rauskommt dieses Jahr.
Yes. Okay, gut, Phil. Dann danke ich dir und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und dann können wir das Ganze nochmal, da auch nochmal kleine Reviews auch immer sagen, was wir persönlich schon durchgemacht haben. JIT-Draft, Rookie-Draft startet, glaube ich, übermorgen.
Jawohl, und der Startup für JIT 6, also da ist Draft Season at its best. Da bekommen wir auch nochmal frische ADP.
Schön. Dann, wie gesagt, danke dir und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
Alles klar. Ciao.